Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 385, heute mit Felix.
Ingo, du hast nicht geklatscht.
Ich habe geklatscht, natürlich habe ich geklatscht. Natürlich, das gehört hier zum Prozess und das machen wir.
Ja. Okay, alles klar. Na gut, dieses Mal, Ingo.
Ja. Ja, wir sind kurzfristig dann doch nur zu zweit, aber wir lassen uns das nicht nehmen, euch dann doch nach einer kleineren, kürzeren, längeren,
mittleren
Sommerpause wieder zu beglücken, weil du warst im Urlaub, ich war im Urlaub, Markus war im Urlaub, ist schon wieder im Urlaub, der andere Felix ist auch wieder im Urlaub und Sebastian ist auch nächste Woche im Urlaub und jetzt gerade kann er leider auch nicht dazukommen, aber nichtsdestotrotz, ja, wie war dein Urlaub?
War in Ordnung, würde ich sagen. Urlaub war sonnig auf jeden Fall.
Das ist schon mal gut.
Nicht zu sonnig, also wir waren ein bisschen weiter im Norden und da war in Ordnung. Also hier war ja, also weiter südlich ist ja schon warm gewesen, aber jetzt wird es vielleicht auch wieder, ja. Aber ich muss sagen, Klimawandel ist schon kacke einfach, ja. Das kann man jetzt nicht anders sagen.
Ja, ich wäre ja auch nach Norden gefahren, aber dieses Jahr war was es nötig gemacht hat, nach Süden zu fahren.
Was hat dich nach Süden vertrieben? In die Sonne.
Ja, nee. Verrückt, ne? Ich würde ja sonst nie im Leben nach Spanien fahren im Sommer. Und ich war
fahren, Ingo, fahren. Ja. Das ist ein Exclamation Mark.
Ich bin gefahren, ja. Gefahren worden.
Selber gefahren worden.
Ja, selber gefahren worden. Ja, würde ich nie tun. Ist totaler Quatsch, weil es viel zu heiß da. Aber es war halt Sonnenfinsternis.
Krass.
Und die einzige Möglichkeit, die so richtig zu sehen, so total halt, war halt nach Spanien zu fahren. Wobei ich sagen muss, wir waren an der Stelle in Spanien, wo es kälter war als hier.
Das ist ja verrückt. Das ist komplett crazy einfach.
Chillige 25, 26, 27 Grad, während hier
nicht
irgendwie
so chillige
30,
über 30
31
Grad war.
Ja, genau. Gedacht habe, okay. Wobei, als wir dann, wir sind auf dem Rückweg, also wir sind ja mit Zug hingefahren, weiß ich nicht, vielleicht hat der eine oder andere auf Mastodon habe ich ein paar und auf Insta habe ich so ein paar Bilder geteilt. Jetzt
auf
nicht
Insta?
Über, ja.
Ingo, du hast einen Instagram-Account?
Ich habe einen Instagram, ja, weil ich bin doch so ein Lokalpolitiker und das musste leider.
Scheiße, ja.
Ich komme gerade noch so drum, nicht TikTok zu machen, aber auch nur
der TikTok-Dance zur Sonnenfinsternis.
Ja, das ist furchtbar. Genau, aber deswegen mache ich Instagram. Sonst nichts. Also WhatsApp-Dings habe ich nicht. Aber ja, Mastodon ist mir schon am liebsten. Jedenfalls ein paar Bilder habe ich geschickt. Und wir sind mit dem Zug tatsächlich gefahren. Erst mit dem Nachtzug. Und das hat super angefangen, weil der ist schon mal 5 Stunden zu spät losgefahren.
Das ist ja praktisch. Wie weit ist denn der gefahren?
Er sollte bis Paris fahren. Gekommen sind wir nur bis Aachen.
Scheiße. Das ist einfach der Least Effort Nachtzug.
Genau. Weißt du, fährst Nachtzug die ganze Nacht und dann.
Du kannst mit der Regionalbahn bis nach Aachen fahren, Mann. Da wäre es wahrscheinlich noch schneller gewesen.
Und dann stehst du morgens immer noch in Aachen. Ja, da war irgendwie so ein Unwetter und Oberleitung kaputt, Baum drauf, Zug. Schieß mich tot und.
Zug sagt nein.
Na, die Oberleitung hat nein gesagt, aber ja. Die
Oberleitung sagt nein.
Und dann waren da irgendwie mehrere oder Nachtzüge und Eurostars und ICEs und alle sind halt da ausgekippt worden. Dementsprechend sah es halt in Aachen auf dem Vorplatz auch aus. Also es waren mehrere 10.000 Leute, die da dann mit Bussen wegtransportiert werden mussten.
Oh mein Gott.
Das war schon irgendwie nicht so lustig.
Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
Ich glaube, gefühlt war Aachen kurz doppelt so groß wie normal.
Wie noch?
Ich weiß nicht, wie groß Aachen ist.
Zwei ICEs und ein Nachtzug ausgekippt in Aachen, doppelt so groß. Tada!
Ja. Wie gesagt, es waren auch noch einige Eurostars, aber ja. Ja, und dann wurden wir mit dem Bus nach Paris gefahren.
Du wurdest mit dem Bus nach Paris gefahren?
Naja, ich meine, der Zug ist nicht weitergefahren.
Ist denn der Nachtbus gewesen, oder was?
Naja, wir waren kurz vor Nacht in Paris, aber...
Ach so, am nächsten Tag dann.
Hat dann trotzdem etwas gedauert. Ja, und von da an war dann aber okay. Also, haben wir gesagt, ich meine, wenn es so losgeht, ja, dann...
da gibt es doch nicht mehr so viel, wie es noch schlimmer werden kann, muss man ja auch sagen. Genau.
Erst auf der Rückfahrt in der Schweiz hatten wir dann... Ja, wir haben es dann in der Schweiz geschafft, einen verspäteten Zug zu haben. Wir sind also quasi eine Stunde zu spät in Zürich angekommen. Was aber nichts gemacht hatte, wir hatten genug Puffer, wir haben also dann den Nachtzug aus Zürich nach Berlin, der dann auch total pünktlich war. Gut, in der Nacht hat er irgendwo Verspätung, das ist mir aber ziemlich egal, er war morgens pünktlich in Berlin. Das ist das Einzige, was gezählt hat.
Statt eine Stunde an der Ampel.
Das ist mir eigentlich ziemlich wurscht, solange er morgens irgendwie richtig am Ort ist. Das war dann wieder gut. Aber der Start war ein bisschen schwierig. Aber dann, wie gesagt, mit TGV runter an die spanische Grenze. Da durch Waldbrandgebiet durch. Da war zwei, drei Tage vorher sind die Züge gar nicht gefahren, weil Waldbrand und so.
Auch noch.
Auch noch. Naja, das ist halt, wenn man in den Süden fährt, ne?
Da ist direkt instant Waldbrand.
Ja. Und dann damit so lustigen Tuckel-Regionalzügen dahin,
wo wir hin. Wie viele Umstiege hattest du dann, bis du da an deinem Ort angekommen bist, wo du hin wolltest?
Es waren gar nicht so viele. Von Berlin aus gezählt, oder?
Ja, von Berlin aus gezählt.
Ja gut, zählt mal Paris jetzt nur als einen Umstieg. Theoretisch muss ja von Kopfbahnhof zu Kopfbahnhof. Wir hatten ja auch noch einen Tag in Paris gemacht.
Ach so.
Aber ja, du steigst in Paris um, du steigst in Hendai um.
Hendai.
Das ist
hört direkt sich irgendwie nach irgendwas Vietnamesischem an, muss ich sagen.
Das ist direkt an der spanisch-französischen Grenze. Also es liegt noch in Frankreich. Dann steigst du da in so eine Regionalbahn ein um und dann sind wir bis Bilbao gefahren, wobei wir bis Bilbao einmal umsteigen mussten noch.
Wo ist das dann?
Bilbao ist
Thailand oder was?
Bilbao ist...
Bilbao hört sich an wie Thailand und das andere Ding wie Vietnam.
Nein, das ist einfach in Nordspanien.
Nordspanien, okay.
Genau, und dann sind wir nach Santander. Das sagt dir was vielleicht? Schon mal gehört?
Ja, das habe ich schon mal gehört. Das
weil da gibt es so eine Bank, die so heißt.
Ja, genau. Das hat sich spanisch angehört. Das heißt, da wart ihr dann wieder in Spanien.
Nee, also das ist alles schon Spanien, ne? Also Hendai nach Bilbao, von Bilbao nach Santander und von Santander nach Oviedo.
Okay, und da wart ihr dann?
Und da haben wir uns einen Mietwagen geholt und sind dann noch auf diesen Zeltplatz, Campingplatz, wo wir dann die Tage verbracht haben, genau.
Okay. Und wie war die Sonnenfinsternis? War sie es wert?
Definitiv.
Wie viele Tage dorthin zu fahren?
Genau. Definitiv. Also es war schon krass.
War es wert, okay. Das ist
ja.
Also, die letzte Totale hier in Deutschland war, wann war denn das?
99. Und
99.
Ich habe sie nicht gesehen, weil es geregnet hat.
Das war oh nein.
Ja, ich habe sie nicht gesehen, weil es geregnet hat. Bei uns oben in Berlin war es ja auch gar nicht total, sondern ja nur unten in Süddeutschland. Wir waren extra da, aber es hat geregnet, deswegen habe ich noch nie eine gesehen. Das war jetzt die erste. Und dem her hat es sich schon gelohnt. Das ist schon beeindruckend, wenn dann plötzlich alles dunkel wird und man so nur noch diesen Rand da sieht da oben und man kann direkt auch reingucken, ohne Brille dann.
Ja.
Das ist schon. Ja.
Ohne Brille hast du reingeguckt.
Schon cool. Und falls ihr jetzt Lust habt, nächstes Jahr in Spanien gibt es wieder eine.
Was?
Genau.
Das ist nicht in Ordnung.
Doch,
was ist das denn?
Ja.
Warum haben die denn so viel Glück? Hey,
Die haben ganz schön viel Glück. Das war jetzt mein Backup-Plan. Hätte das also dieses Jahr nicht funktioniert, hätte ich dann nächstes Jahr wieder runter müssen. So weiß ich noch nicht, ob ich da wieder runter muss. Also die Kinder haben gesagt, ja, unbedingt. Ich bin
auch mit dem Zug, mit dieser Zug-Action und so.
Ja, da haben sie Pech gehabt, weil da müssen sie halt durch. Kommt da ja nicht
anders.
Ach so,
ja, unbedingt. Sonnenfinsternis? Nein, nicht unbedingt. Bahnfahren.
Ja, wenn man genug Zwischenstopp macht. Genau. Und auf dem Rückweg sind wir dann über Madrid, Barcelona nach Genua mit dem Schiff und von Genua über Mailand nach Zürich und von Zürich wieder zurück.
Okay.
Krass. Quasi einmal die Halbeuropa besucht.
Mhm. Wenigstens mal durchgefahren.
Ja.
Ja. Und was war die schönste Location, wo du durchgefahren bist? Schon Schweiz, oder?
Ja, also hier Schweiz am Luganosee da vorbei, das sah schon cool aus. Und dann, ich bin bisher auch noch nie Gotthard-Basistunnel gefahren, das wollte ich natürlich auch einmal machen.
Okay, und da ist dann ganz viel einfach Tunnel, oder?
Ja, aber ich kann nicht sagen.
Wie überraschend.
Auch geschafft.
Wie überraschend, Gotthard-Basistunnel ist ganz langer Tunnel.
Ja.
Ja.
Ja, Mailand waren wir auch nur kurz zum Aussteigen, Bahnhof angucken und weiter, aber ja. Aber Genua war tatsächlich auch schön. Genau, da sind wir auch ein bisschen, hatten jetzt auch nicht so ewig viel Zeit, aber ein paar Stündchen und sind dann da noch so auf den Berg hoch mit so einer Standseilbahn und von da oben runter geguckt, noch das Schiff gesehen, mit dem wir angekommen sind und so, ja.
Mhm.
Genau. Naja, und gut, Barcelona war mir einfach zu heiß. Also das war furchtbar. Da musstest du nur stehen und hast geschwitzt. Ich weiß nicht.
Ach ja.
Aber es gibt auch so in Spanien noch ein paar Orte, die könnte ich mir auch nochmal angucken.
Vielleicht machst du ja nächstes Jahr nochmal.
Ja.
Musst du schauen. Hier in Deutschland war ja auch quasi ein Stück weit Sonnenfinsternis.
Ja.
Und es war eigentlich auch ganz nice. Es war natürlich nicht so krass. Und so dunkel wahrscheinlich auch nicht.
Ja, 85%.
Aber es war trotzdem so, dass man da quasi, dass es schon so ein Event war, wo man dann rausgehen konnte.
Ja.
Und ja, ich habe mich natürlich, ich habe es komplett verpatzt und keine Sonnenbrille oder irgendwas mitgenommen, sondern wir mussten dann quasi über Schnorren gehen. Aber so lernt man halt auch Leute kennen.
Ja.
Weil alle gucken, man guckt sich es halt einmal an. Und dann, ja, okay, was sagst du jetzt? Kannst du nochmal die Sonnenbrille abnehmen und dann kann jemand anders die haben. Und so haben wir das gemacht.
Ja, ich meine, war und, ja auch, ne, von vorne bis hinten war es ja über eine Stunde.
Ja, genau, es war relativ lange, das stimmt. Und dieses, der Hauptteil, dann wurde es hier auch in Deutschland ein bisschen dunkel, aber es, Sonne ist halt auch gerade untergegangen. Also es war halt so eine Zeit, könnte auch einfach so dunkel werden.
Ja, das stimmt. Wobei, und das war mir auch gar nicht bewusst, diese Zeitzonen und so, ne? Also ich meine, Spanien ist noch in derselben Zeitzone, aber es wird da halt erst 7.30 Uhr hell und dementsprechend aber auch erst nach 21 Uhr dunkel. Also bei uns war die Sonne, das war tatsächlich für die Sonnenfinsternis gar nicht schlecht, weil es war, also 19.30 stand die Sonne schon einfach noch ziemlich hoch.
Ja, witzig.
Genau.
Ja, genau. Also es gab Sonnenfinsternis, würde ich sagen.
Ja. So. Gut, sollen wir mal zu IT-Themen kommen?
Dann haben wir das auch. Achso, ja, ich wollte noch sagen, dass ich in der Schweiz war und ich habe geschaut und ich hatte dort
90.
In Deutschland hatte ich einen Umstieg, den ich natürlich nicht bekommen hätte und deswegen direkt die Zugbindung sich aufgelöst hat. Aber es war okay, ich bin dann ein bisschen anders gefahren, nach Karlsruhe war das, da mit dem ICE. Das hat gerade so geklappt, der ist ja nur... Ich glaube, der ist nur ein bisschen zu spät gekommen, 2-3 Minuten nur in Basel zu spät gekommen. Dann Bern, da hatte ich 8 Minuten Transferzeit. Dann Palaisieux, hatte ich 6 Minuten Umstiegszeit. Und dann Vevey, quasi war mein Ziel. Und hat alles funktioniert. Das war komplett verrückt.
Weil wenn man erstmal in der Schweiz ist und nicht schon mit total viel Verspätung reinkommt, dann geht das eigentlich auch.
Das stimmt, ja. Also hätte der ICE quasi da auch Verspätung, noch ein bisschen mehr Verspätung gehabt, hätte es auch alles nicht mehr geklappt. Aber es hat getan einfach. Und das war geil, muss ich ja sagen. Und Schweiz, mit der Bahn durch die Schweiz fahren, das ist schon cool. Also das sieht halt schon richtig, richtig geil aus. Ja, ist quasi so wie, ja, weiß ich nicht genau, wenn du so Süddeutschland fährst und dann noch krasser.
Naja, na und du hast halt immer wieder Seen, also auch wenn du nach Genf fährst, da so an Lausanne vorbei und dann die ganze Zeit auf diesen Genfer See schauen kannst bei der Bahnfahrt, das ist schon ganz cool. Also
ja, das ist schon nice. Also das kann man machen auf jeden Fall.
Ja.
Wenn da mal Sonnenfinsternis ist oder so. Ich glaube, das ist die Sonnenfinsternis, oder? Die haben Pech einfach.
In der Schweiz jetzt. Aber die Schweiz hatte ja jetzt auch, also das waren über 90%, glaube ich, in der Schweiz.
Ja, das war schon in Ordnung. Also Ja, auch in Stuttgart. Das war relativ viel. Also man hat dann wirklich nur noch so eine obere Sichel gesehen. Und das hat sich schon gelohnt irgendwie. Ja, okay, jetzt mal wieder Sachen, oder?
Genau, wobei ich habe gar nicht so viel, wie ich war, tatsächlich im Urlaub.
Oh nein, Ingo, du warst im Urlaub. Hör doch
Ja.
mal auf. Hast du da keine Computersachen gemacht oder was?
Ich habe. Nee, also ich hab den Laptop, ja gut, ich habe ihn dabei gehabt und natürlich auch zwei, dreimal rausgeholt, aber jetzt nicht megamäßig viel gemacht, sondern wirklich, ja. Bisschen gelesen und viel geschwommen und gewandert und naja, was man halt so im Urlaub macht.
Ja, krass.
Also,
Ja.
ja.
Ich habe noch eine Sache, die ich hier gerne positiv anmerken wollte. Und zwar habe ich ja, weiß nicht, in einem Nebensatz wahrscheinlich mal darüber erzählt, dass ich quasi so eine Library und so eine Applikation oder so eine App gebaut haben lasse von Mr. Computer, um so einen GPS-Tracker zu fernzusteuern. Also das, was normalerweise die offizielle App macht, aber das ist halt so eine China Crap-App, die alles Mögliche und deine Daten verkauft und alles. Und das quasi nachgebaut. Und da habe ich tatsächlich einen Pull-Request bekommen von einem von unseren Hörern,
Geil.
der selber aus, wo kommt der her? Er wohnt in Australien, kommt aus der Schweiz oder irgendwie sowas, Alter.
Okay,
Irgendwie
cool.
sowas. Nee, Neuseeland, genau. Er wohnt in Neuseeland, kommt aber aus der Schweiz und hat da quasi den Pull-Request gegen uns gemacht, als Hörer von uns. Julian Öns. Sehr, sehr cool. Ja. Also das war quasi das Projekt komplett gewipe-coded. Der Pull-Request wahrscheinlich auch, aber ist geil.
Ist ja voll
Also
legit.
der hat quasi Zeug repariert, was ich selber nie getestet habe, ob es funktioniert. Ich habe quasi nur Computer gefragt, dass es bitte machen soll, weil ich das Feature cool fand. Ne? Und der hat es quasi finalisieren lassen.
Fertig bauen lassen. Das ist doch cool.
Top, nice. Also das ist so cool. So ein bisschen so wie so ein Manager. Also ja, wir haben hier quasi eine Zuarbeit von einem anderen Gruppe, die haben unser Zeug repariert. Vielen Dank. Ja, ist geil.
Okay.
Ja, das wollte ich hier positiv einmal anmerken. Vielen Dank dafür.
Sehr cool.
Und wir haben noch einen Teaser für nächstes Mal. Da weiß der Markus aber noch nichts von. Nämlich der Markus und der Sebi, die reden zusammen nächstes Mal über den CRA und diese Deadlines, die da sind. Das ist nämlich in unserem Kalender drin. Und ist wohl jetzt bald.
Genau, du
Ich
meinst
weiß aber
den.
nicht genau, was da ist. Also ich glaube, diese Guideline.
Also CRA, Cyber Resilience Act,
Ja, Cyber
EU-Ding.
Resilience Act, genau. Und
Ja.
da gibt es jetzt quasi, also da kommt jetzt
Da
bald eine Deadline,
sind, du musst
die
irgendwelche Meldepflichten oder so
genau,
dann
genau
haben.
CRA
Naja, okay,
melden.
genau, da wurde irgendwie 23. Oktober 2024 wurde es irgendwie erlassen, von dem her macht es schon Sinn, dass dann 2 Jahre später dann bestimmten Sachen dann einfach in Kraft treten. Und
Genau, und die Meldepflicht sagt, dass wenn deine Software known exploitable vulnerabilities beinhaltet, dass du das melden musst.
gut,
Und
aber das hört er
zwar
ja alles nächstes Mal dann.
genau der EU. Und das ist quasi alles, was ich dazu sagen kann. Und alles andere wird dann von Markus erzählt und
Ja,
vom Sieben,
bestimmt,
je
bestimmt,
nachdem, wer da
bestimmt.
am
Ich
meisten zu sagen kann.
weiß nur, dass das also größtenteils positiv aufgenommen wurde. Also so,
Ja.
das ist CR, also der Cyber Resilience Act so allgemein, klar. Ging es ja auch drum, Open Source, wie soll das funktionieren, wer ist denn dafür verantwortlich und so. Das war ja größere Diskussion da ganz am Anfang. Aber insgesamt ist da wohl was rausgekommen, was sich sehen lassen kann und womit die meisten Seiten leben können. Und von
Ja.
dem her, und sogar
Genau.
andere Staaten oder Staatenbünde sowas Ähnliches anhand des EU-Projektes dann aufgesetzt haben. Also von dem
Ja,
her,
genau.
ja.
Auch, ja, genau, also auch quasi, dass die eigentlichen Hersteller von Software und die es tatsächlich verkaufen, dass die in die Pflicht gezogen werden und nicht halt irgendwelche armen Open Source Entwickler
Ja.
oder Open Source Maintainer, die eigentlich damit gar nichts zu tun haben, sondern dass da klare Abgrenzungen passiert sind, wer was zu tun hat, nämlich der damit Geld verdient. Und das ist schon richtig.
Genau, aber das war eben einer der Streitpunkte am Anfang.
Ja.
Und von dem her, aber da hat ja auch die Linux Foundation und einige Open Source Verbände so Lobbyarbeit gemacht, dass das eben nicht abdriftet da an der Stelle und dann zu
Sehr, sehr gut auf
Problemen
jeden
führt.
Fall. Genau, und das fängt jetzt halt so langsam an. Das ist jetzt der erste Punkt, wo was beginnt vom CAA, und das nächste kommt dann halt nächstes Jahr. Da wird es dann nämlich, da ist man dann auf einmal als Hersteller verpflichtet, bestimmte andere Sachen noch zu machen, zu seiner Software, nämlich zum Beispiel Updates bereitstellen, unentgeltlich, wenn das quasi für gewisse Sachen, und das wird schon gut.
Jo.
Also besser als jetzt, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Aber das kann uns alles der Markus erklären.
Ja, bestimmt. Muss er machen, weil haben wir ja jetzt so gesagt. Nicht.
Wir haben es gesagt, genau, deswegen muss er es machen.
Sehr gut. Kommen wir zum Toten der Woche. Was ist denn tot?
Oh, wir haben so viele tote Sachen.
Ja.
Wir haben einmal Pollin. Pollin hat Insolvenzantrag gestellt. Pollin ist dieser Elektroverkäuferladen.
Ich kenne den nicht.
Elektronikversand, Mann, Pollin. Du kannst nicht Pollin nicht kennen, Mann.
Nee. Glaube,
oh mein ich Gott, Ingo, ich weiß doch nicht, wie ich es erklären soll. Stell dir vor, das ist
so wie Konrad, bloß wie Pollin.
Eigentlich ist es Konrad, nur dass die halt anders heißen.
Ja, ja,
okay. Und das gleiche Zeug. Und die machen halt besonders viel so Elektro-Kleinkrams.
Mhm.
Und auch Großkrams wahrscheinlich.
Ja.
Gab's sehr lange, jetzt, wie gesagt, Insolvenzantrag gestellt, und mal gucken, was da jetzt rauskommt. Tja, Ingo, dass du Pollin nicht kennst, ist schon ein bisschen überraschend.
Nee, glaube nicht. Ich glaube, da habe ich noch nie was bestellt.
Okay, also das Angaben des Unternehmens reicht ihre Anfänge bis 1891 zurück.
Mhm.
Was geht?
Tja, naja, krass.
Umso haben sie schon
trauriger noch. Natürlich, dass die jetzt aufgeben mussten. Aber ich meine, das hast du ja bei Konrad gesehen. Die haben sich ja auch, ich glaube, so Jobs und sowas gibt's, ne? Also, dass die wirklich Teile, früher gab es ja in jedem größeren Stadt, gab es ja einen Konrad oder sowas.
Mhm.
Gibt's ja alles gar nicht mehr.
Die sind auch nur noch versandt. Ja, die
machen, glaube ich, auch nur noch Online-Versand, ne? So ein bisschen.
Aber es gibt bestimmt noch ein, zwei Konrad-Läden, aber halt nicht mehr so wie damals.
Ja, aber früher war die, genau, und du hast echt alles gekriegt. Also, keine Ahnung, vom Widerstand über größere Teile. Es gab da irgendwie, alles damals.
Mhm. Du hast halt auch immer die Konrad-Tags bezahlt, ja. Also, du hast da zwar alles bekommen, aber es war da alles einfach dreimal so teuer wie normal.
Das ja, gut. Ich meine, ne, das ist halt der Nachteil von, oder die Sachen stationär zu halten, vorzuhalten, ja, kostet halt einfach Geld.
Lagerplatz kostet aber, Geld, ja.
Genau, aber das war halt das Coole, dass du in Berlin in so einen Konrad reingegangen bist und einfach, also du hattest ja eh deine Teilliste, wusstest, was du brauchst, aber hast halt immer noch mal gestöbert und dann noch dies und jenes mitgenommen. Das war schon irgendwie cool.
Mhm.
Ja, das stimmt schon. Von dem her. Aber es, ja, schade, dass es das nicht mehr gibt und dass es Pollin, auch wenn ich die jetzt, also nee, kommt mir nicht bekannt vor, jetzt nicht kannte, aber.
Auch nicht das Logo oder so, diese zwei Striche und Pollin dann geschrieben, nicht?
Nee, sorry.
Na gut, Ingo, ist auch okay, dann wären wir noch ein paar andere Tote.
Ja, Gott sei Dank. Genau, ich habe was mitgebracht, das ist schon länger eigentlich tot, aber jetzt kam hier nochmal so ein Artikel in der PC-Welt, keine Ahnung, wie ernst man das nehmen muss, aber.
PC-Welt?
Ja.
Was ist PC-Welt? Das ist so ein, dieses Computerbild oder so, ist doch das gleiche Level, oder?
Ja, weiß ich nicht. Computerbild kenne ich nicht. Aber ja, das war auch so ein Heft, was verkauft wurde. So ein Magazin halt, ganz lange. Das hattest du vielleicht als Kind, auch mal als Jugendlicher, vielleicht mal so ein Ding gekauft.
Hm,
ja. Ja,
was sagen die über Pinball 3D?
Genau, Pinball 3D kanntet ihr wahrscheinlich, wenn ihr mal Windows verwendet habt, in den Anfang der 2000er. War so, ich glaube, war das nicht sogar bei Windows 98 oder sowas auch schon drin? Aber in Windows XP war es auch auf jeden Fall noch dieses 3D-Pinball.
Windows 98 SE war es dabei.
Echt? Ja, ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass ich das auch eine Zeit lang gespielt habe und es war irgendwie ganz witzig und man, wer hatte ja
nichts. Space Cadet.
Ja, genau.
Space Cadet war es.
Space Cadet, genau. Dieses Ding, wo du da einfach, ja, Pinball gespielt hast halt.
Mhm,
mal die verschiedenen Sachen treffen musstest und ja, und der Ball dann da so schnell rumgedüst ist. Und ja, das ist halt rausgeflogen und war dann in, ich glaube, Windows Vista nicht mehr drin. Hm. Und ja, warum? Ja, Umstellung von 32 auf 64 Bit wollte, sollte noch gemacht werden, wurde dann aber nicht mehr geschafft zum Release von Windows Vista. Ich meine, vielleicht hätte man sich mit Windows Vista ja auch einfach mehr Zeit lassen können oder es einfach überspringen, was auch immer.
Ja, genau, zu Windows 7 direkt wechseln.
Genau. Ja, also die Kollisionserkennung hat dann irgendwie nicht mehr richtig funktioniert und die
Bälle waren doppelt so schnell und so.
Ja, die Kugel ist dann sonst wohin durchgeflogen und hat halt einfach nicht mehr funktioniert. Dann hatten sie sich wohl überlegt, das später nochmal rauszubringen, aber da es irgendwie nicht ihr eigenes Lizenz oder nicht ihr eigenes Produkt war, sondern nur lizenziert wurde und das dann zu irgendeinem Unternehmen von Electronic Arts oder so, war das einfach nicht möglich. Ja, schade irgendwie, weil das war ja ein Spiel, was ich gerne gespielt habe, aber wahrscheinlich wie alles gibt es heute auch noch im Browser und könnt ihr ja spielen.
Natürlich, hier gibt es einen Link direkt zum Browser.
Ja, das...
Aber es geht bei mir nicht, es ist einfach ein Link auf die gleiche Adresse.
Genau, das ist einfach Quatsch. So kaputt. Also so, als ich das da angeklickt habe, habe ich auch gedacht, ihr wollt mich doch wohl verarschen, ist das überhaupt hier, ist das eine seriöse Quelle?
Aber die Antwort ist, nee.
Vielleicht, genau.
Offensichtlich nicht. Ich verlinke dir mal zu der DOS-Zone, wo du das 3D-Space-Cutter direkt spielen kannst. Gucken, ob es überhaupt funktioniert. Ich glaube, es geht. Hat 3000 Reviews.
Ja, vielleicht sollte ich das.
Oh yes, dann. Oh yes, oh yes.
Ja, hast du genau gefunden?
Okay. Ich habe gefunden.
Das spiele ich dann in meinem nächsten Urlaub.
Mhm.
Ja, so machen wir das.
So machen wir das hier noch, Space Cadet.
Dann kann man das sich nochmal selber runterladen und spielen.
Tipp. Okay. Also
sehr
ob
schön.
Jetzt
viel
PC
schlimmer
Welter gelogen hat oder nicht, das werden wir rausfinden.
Viel schlimmer ist ja die nächste News.
Ist es schlimmer? Ich weiß es nicht.
Ja, also das hat uns schon irgendwie ziemlich lange begleitet, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja.
Ja, was ist
passiert? Und zwar
passiert?
Mechanical Turk, Amazon Mechanical Turk.
Tja.
Wisst ihr noch?
Ja.
Damals.
Ja.
Als du quasi deine...
ausbeuten konntest.
Genau, Leute ausbeuten konntest, mechanisch, wie Zahnräder, konntest du sie quasi einfach hernehmen, damit sie deine Captures lösen oder so.
Tja.
Oder was konnten die machen? Achso, genau, alles. Die konnten irgendwie deine Bilder klassifizieren und
ja,
sowas. Alles ja, so Sachen, die halt, wo man nicht viel Hintergrundwissen braucht, sondern das quasi da, stell dir vor, AI ohne AI und das ist ungefähr die Richtung, wo wir
ja,
da unterwegs
human,
waren.
Human Eye.
Human A, Human I, genau. HI dann.
Mhm, HI. Und ich meine, das waren schlecht bezahlte Jobs, wo du die Sachen auslagern konntest, sozusagen. Brauchen wir heutzutage nicht mehr, ne?
Jetzt,
heute brauchen wir nur noch die Rechenzentren, die die KI ausführen und deswegen, ja,
ist es jetzt weg.
Obsolet.
Und zwar zum 30. September 26, also das ist relativ zeitnah, wenn ihr jetzt da quasi immer noch mit eurem Business auf Mechanical Turk aufbaut, dann solltet ihr schauen, dass der was anderes macht.
Oder jetzt noch schnell ein paar Aufgaben da reinkippen und hoffen, dass sie dann bis 30. Fertig sind. Jetzt nochmal ganz schnell ganz viel Sachen von richtigen Leuten lösen lassen, statt nur von der AI.
Von Computerleuten lösen lassen.
Ja.
Ja, ist schon. Also das wurde es ja am Anfang, wurde es auch, ich glaube, wir haben sogar den Anfang von Mechanical Turk
haben
wir drüber geredet,
ja,
oder?
Ja, hatten wir. Definitiv. Ja.
Weil das war, glaube ich, der Flighty noch mit dabei. Das hört sich nach so einem Thema an, wo Flighty irgendwie bestimmt mit dabei geredet hat.
Ja, das war ewig, also das ist schon eine Weile her. Das ist, wann kam das raus? 2005. Krass.
Mhm.
Ja, es ist schon eine ganz schöne Weile. Klar,
krass. Und es kommt, also Mechanical Turk, der Name kommt tatsächlich von dem Schachtürken, oder? Von diesem, von dem Roboter, von diesem Roboter in Anführungszeichen, der Schach gespielt hat, wo aber einfach nur ein Typ drunter saß. Sie haben sich da auch einfach dann jetzt keine Mühe gemacht, so zumindest. Es ist einfach so, ja, ist das. Da waren eigentlich nur Typen, die so aussehen wie Computer. Ist da drunter. Komplett verrückt.
Tja.
ich weiß, Amazon erkennt ihr. Amazon. Wann hat es begonnen? 2005, da haben wir auf jeden Fall drüber geredet. Das heißt, wir sind alt, oder?
Ja, ja, wir sind alt, aber ich hätte jetzt auch eher gesagt, dass es das erst seit 2010 oder so gibt, aber krass, dass das schon seit 2005 ist. Aber gut, ja.
Das sind das halt 22 Jahre.
Mhm.
21 Jahre.
Ja, Scheiße. Fast so alt wie Linux.
Nein, fast nicht ganz, so aber. Alt wie Linux. Ja, zum Glück nicht abgestellt jetzt.
Ja, ja.
Da sind wir auch noch nicht.
Nee, da sind wir noch nicht. Kommt gleich noch. Wir sind noch beim Toten der Woche.
Genau.
Mechanical Turk, ja, ist logische Konsequenz und gucken wir mal, ob sowas
genau
nochmal wiederkommt oder...
Diese Jobs in Anführungszeichen, die da jetzt quasi
draufgehen,
aufhören zu existieren, ja. Und da muss ich sagen, ist schon irgendwie okay, weil ich glaube, da werden die Leute es... Ich weiß nicht, ist auch kaputt, oder? Ich kann mir das nicht so gut vorstellen, sowas machen zu müssen.
Ja.
Und es tut mir auch ein bisschen leid für die Leute und ist halt auch alles so weit weg und so. Das kann man sich immer nicht vorstellen, wie beschissen das dann sein muss.
Ja.
Okay.
Okidoki, was noch kaputt? Weg. Dings.
Wir haben Twitter. Twitter heißt jetzt X oder so.
Sonst ändert sich nichts.
Außer alle anderen Sachen, die sie natürlich geändert haben. nicht Twitter hat irgendwann begonnen, dass du ihre Tweets nicht mehr anschauen darfst, wenn du keinen Account hast,
ja,
auf der Seite.
Total hart.
Ja, genau. Dafür gab es immer zwei Webseiten. Einmal X Cancel, also erst anstatt dem Twitter-Tweet-Link X hast du X Cancel geschrieben und dann kamst du dahin. Und es gab Nitter, was quasi die zweite Webseite war, und beides funktioniert nicht mehr, nachdem jetzt Elon Musk höchstpersönlich die Cease and Desist Letters geschickt hat. Das heißt quasi, diese zwei Projekte sind jetzt sind jetzt eingestellt worden von den jeweiligen Entwicklern, die natürlich davon nichts hatten. Ja, diese sind jetzt einfach quasi nur gearscht worden, weil sie was Nettes gemacht haben und die Welt ein bisschen besser gemacht haben. Und sagt.
Ja.
Das heißt, es gibt irgendwie noch eine andere Seite, Twitter Preview oder so heißt die, was, glaube ich, das Gleiche macht. Aber dann nur so Screenshots oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es gibt irgendwelche Alternativen dazu, aber die Seiten waren schon sehr groß und haben eigentlich auch gut funktioniert. Und jetzt halt nicht mehr. Jetzt sind sie quasi gekillt worden von Elon Musk. Weil nicht genug Revenue oder so. Ich weiß nicht genau was. Oder weil die Bots zu viel Twitter lesen oder ja, keine Ahnung. Eins von den Sachen halt. Ja. Wollte ich hier quasi einmal ansprechen, dass das passiert ist. Und ich weiß auch nicht, wie man da jetzt weitermacht. Das ist jetzt ein bisschen blöd.
Twitter nicht benutzen.
Ja, genau. Einfach komplett ignorieren. Immer wenn dir einer einen Twitter-Link schickt, dann sagst du einfach, sorry, ich habe kein Twitter und dann ich kann es mir auch nicht angucken.
Ja. Ich hab mich tatsächlich auch schon länger nicht mehr eingeloggt. Und jedes Mal, wenn man doch aus Versehen auf so einen Link klickt und dann dieses, ja, du musst hier, und dann hatte ich immer keinen Bock.
Ja, aber das ist für mich hat das quasi den gleichen Effekt, wie wenn ich irgendwo aus Versehen auf irgendeinen Bildartikel oder sowas raufdrücke.
Ja, ja.
Und dann kommt da irgendein Banner und so, oh fuck, ich bin falsch abgebogen. Hier muss ich sofort wieder weg. Da kann nichts Gutes bei rauskommen.
Ja. Oder irgendeine andere Bezahlschranke.
Ja, ja, genau, so eine andere Bezahlschranke, wo du denkst, nee, okay, dann nicht. Ja, ich habe wahrscheinlich einen Adblocker, der all diese komischen Dinger wegblocken würde, aber ich brauch's trotzdem nicht. Ich brauch's nicht und ich will's eigentlich auch nicht. Und
gut.
Jetzt ist es so mit Twitter halt genauso, ja. Und das passiert mir auch ab und zu, dass ich jetzt noch so Twitter-Links habe und dann drücke ich da halt einfach nicht drauf. Ist dann halt so.
Genau.
Und ja, so ist es.
Nutzt kein Twitter mehr. Nutzt mehr AI, weil jetzt kommen wir.
Ist es so? Weiß ich nicht.
Ja, das können wir ja noch klären, vielleicht in dieser Kategorie. Wollte nur, nutzt AI, nein, ihr nutzt alle sowieso AI und ob das gut oder schlecht ist, klären wir in AI.
Das sagt
der
uns jetzt, uns jetzt das Licht.
Genau. 1, 2 oder 3, ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht.
Genau.
Ja. Wobei dieser eine Link hier, da können wir gar nichts zu sagen, oder? Dieses
zu MacPie. Ich weiß nicht genau, was das ist.
Ja. Du kannst ja schon mal anfangen, ich kann da noch mal kurz.
Ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, wir müssen das schieben zu Markus, der muss dann da später drüber reden.
Aber wir können ja vielleicht, ich kann ja noch mal kurz recherchieren, was das ist, während du schon mal das erste.
Genau, erzählst. Du kannst einmal kurz versuchen, die Überschriften schnell lesen zu lassen. Ja. Oder du fragst AI.
Ich frag die AI, genau.
sehr gut. Ich glaube, wir hatten sogar ein anderes Modell, was in die Zeit gefallen ist, wo wir nicht gepodcastet haben, nämlich Quen 3.8 und dann noch irgendwie gab es irgendwelche anderen Modelle. Quen 3.8 ist quasi so ein neues Modell, was in kleine Grafikkarten in Anführungszeichen reinpasst und was möglich ist, selber zu hosten oder selber hostbar zu sein. Die ist ein chinesisches Open Weights, also dass die Gewichtung, dass du die selber runterladen kannst, bei dir laden kannst, die eigentlichen Quellen fehlen dir, aber du kannst das Modell lokal nutzen, ohne da jetzt quasi Lizenzgebühren oder Tantiemen oder irgendeinen Service Provider bezahlen zu müssen. Da waren viele Leute scharf drauf, das ist passiert. Es gibt ein zweites Modell, was so gehypt wurde, nämlich Ox Alpha heißt es. Das ist ein Modell, was man eine Zeit lang oder vielleicht immer noch gerade kostenlos, in Anführungszeichen, nutzen kann. Und das, wir haben so lange nicht gesendet, dass jetzt quasi rausgekommen ist, wer dieses anonyme, in Anführungszeichen, KI-Modell gebaut hat. Und das kommt von ZAI und das sind die Leute hinter GLM. Einem anderen Modell, was aber schon ganz cool war und auch lokal nutzbar war, nur halt immer viel zu groß. Das ist quasi mehr so, wenn du so ein Service Provider bist und jetzt für die quasi auch so ein Sprachmodelle als Service anbieten möchtest und die billiger verkaufen möchtest. Das ist die Richtung. Und da sind die Leute auch ganz happy drüber anscheinend. Kann ja irgendwo mal fragen, ob die wissen, was das nächste ist.
Genau. Also, MagPie ist ein Apache-Projekt, so sagt auch die URL, ist Apache.org, also ist ein Top-Level-Apache-Projekt noch relativ neu. Ich habe es jetzt nicht verwendet, wir müssen dann nächste Woche vielleicht nochmal kurz drüber gehen, ist aber interessant eben für Softwareentwicklung und Open-Source-Maintenance. Also es ist jetzt nicht irgendwie noch ein neuer Coding-Agent, aber hat eben eine Reihe an Workflows und so Skills für Coding-Agenten, die du dann eben reinpflegen kannst, die dir helfen soll, besseren Code zu erzeugen, dir Maintainer-Aufgaben abnehmen soll, so Issues, Pull-Requests, anzunehmen und zu Reviewen, Fixes vorbereiten, soll dir auch bei Security-Themen irgendwie helfen, sagen, okay, hier, oder die Inputs für bestimmte Agents dann schon mit richtig formulieren. Also der Mensch soll immer noch mit im Zentrum bleiben. Wie sagt das hier so schön? Human-in-the-Loop-Prinzip. Also Agent soll
so
nicht...
So romantisch.
Ja, komplett
die Arbeit. Wenn du einen Change-Request von 12.000 Zeilen hast und dann sagt Human-in-the-Loop, okay. Danke, Human. Ja. Okay, also es soll dir quasi da die Möglichkeit geben, als Maintainer auch Maintainertum zu betreiben.
Genau. Nicht alles abgeben, nicht alles an irgendwelche Agents, MCPs, was auch immer, einfach laufen lassen. Aber eben gerade, oder sagen wir so, soll dir ein Werkzeugkasten für KI-gestützte Open-Source-Entwicklung geben. So kann man das, glaube ich, zusammenfassen.
Naja, okay.
Gut. Und wenn ihr es besser wisst, schreibt es in die Kommentare. Oder wenn ihr es schon mal ausprobiert habt, könnt ihr das auch in die Kommentare schreiben und sagen, ob wir das unbedingt auch verwenden müssen. Also ich würde es mir mal... Aber ich komme definitiv nicht diese oder nächste Woche dazu, mir das angucken. Aber das klingt gar nicht schlecht. Ich habe jetzt zumindest so ein paar KI-Sachen, habe ich Herder benutzt. Weiß nicht, ob du das kennst. Da kannst du quasi, und im Zusammenspiel mit OpenCode. Du kannst also quasi mehrere OpenCode oder sonst was in einem TMUX-Fenster starten. Okay.
Ja, ich hatte WorkMux eine Zeit lang, aber es war dann, also für das, was ich gemacht habe, immer noch zu krass irgendwie. Also es ist geil, diese ganzen Agents zu haben, aber es halt oft halt auch irgendwie Quatsch. Also es ist schön, den zuzugucken, aber es hilft auch irgendwie auch nichts mehr. Ja.
Nee. Also hier ist wirklich, ne, du kannst dann irgendwie jedem einzelne Aufgabe stellen und dann pinkt es dich immer an, wenn es mal wieder eine Rückfrage hat.
Ja,
oder so.
Also WorkMux, die Idee war, dass du quasi Aufgaben hast, die du in verschiedenen Workspaces, also in diesen, ja. Worktrees, Git Worktrees abarbeiten kannst und der Koordinator, der sammelt die dann wieder zusammen und der sagt den Leuten, den Agenten, also den anderen LLMs, die halt eine bestimmte Aufgabe haben, auch Bescheid, wenn die irgendwo hängen, sagt so, jetzt hör mal auf, irgendwelchen Quatsch zu machen.
Okay.
So. Das ist ganz witzig, ich kann da so reinschreien. Ja, kann okay. Sagen, hör auf, das ist dumm, was du machst. Jetzt hör auf, irgendwie, es ist halt rooted local auszuprobieren. Das ist schon ein bisschen witzig.
Ja.
Genau, also so viel, das ist halt auch immer die Frage, ist cool, dass das alles geht, aber wie viel das dann am Ende noch bringt, ist immer noch eine andere Sache.
Ja, also ich meine, wir hatten ja auch schon mal oder letztes Mal diesen Skill, der irgendwie dazu geführt hat, dass er nicht mehr so viel Blabla macht und irgendwie sich ein bisschen mehr auf seine Arbeit konzentriert und damit
wir
gleichzeitig...
Wir hatten das zweimal schon, ja.
Ja, mhm. Und damit aber
Ponytail
auch...
Ponytail war das, knapp.
Und du damit aber auch noch Input-Tokens und so sparst, also gibt ja schon Sachen, wo das total Sinn macht.
Ja, ja, schon, aber die Frage ist halt, ob du 10 parallele Agents brauchst, die irgendwelchen Shit machen. Und ich muss sagen, ich hatte selten, sehr, sehr selten jetzt quasi das die Notwendigkeit, da mehr als 2 oder 3 parallele Agents zu haben. Wenn du natürlich mehrere parallele Projekte hast, dann kannst du in TMUX mehrere Projekte arbeiten. Aber quasi an einem Projekt 10 Sachen zu machen, das muss man halt auch schon, da braucht man dann halt auch quasi schon den Scope von der Aufgabe, die muss dann so mächtig oder so groß sein, dass sich das da lohnt, überhaupt so zu tun. Finde ich, aber keine Ahnung, ich bin halt auch so ein Anfänger-Computer-Mensch.
Ja, wie du. Genau. Sebastian Fragen, der ist da, der macht
genau,
ja.
Genau, der hat bestimmt 10 Herder-Instanzen, die alle 10 Agents beschäftigen.
Ja,
oder so.
Und noch irgendwie auch eine neue Coding-Umgebung, aber das kann er alles nächstes Mal erzählen.
Genau, der muss viel AI dann erzählen. Wir hatten es gerade, wenn ihr wisst, was Magpie ist, dann schreibt es in die Kommentare. Aber was ihr nicht machen sollt, einfach nur jetzt Computer zu fragen, weil das kann man selber.
Ja, okay.
Genau. Und dafür gibt es jetzt eine Website, die heißt Don't Paste the AI, Please. Das ist der nette Teil. Es gibt darunter dann auch nochmal die rougher Version, die nochmal beschreibt, warum das nichts bringt, wenn ihr nur Meet-Proxys seid für Sachen, die wir selber auch Computer fragen können. Ja. Don't paste the AI, please.
Also, genau, das können wir
wenn
alleine.
Die Leute was von dir wollen, dann fragen sie dich, ja, und wenn sie was vom Computer wollen, dann können sie den Computer fragen und dann machen die das auch. Es ist, ja, so ein bisschen wie, ja, für andere Leute googeln. Das macht man nicht mehr, abgesehen davon, dass man überhaupt nicht mehr googelt jetzt, sondern noch einen Computer fragt.
Ja. Aber stimmt, dieses Let me Google that for you, ist irgendwie...
Das gab es eine Zeit lang.
Ja, aber Leute haben auch immer komische Fragen gestellt, wo du gesagt hast, yo, ich zeig dir mal, wie das geht. So, Moment. Da.
Das ist auch in Ordnung, wenn du anderen Leuten zeigst, wie man AI benutzt, ist ja auch okay. Ja.
Let me AI that for you.
Let me AI that for you, genau. Genau, also seid nicht doof, schickt nicht ungefiltert irgendwelchen Müll von der vom Sprachmodell zu anderen Leuten zurück, wenn die eine Frage stellen, sondern meist in aller. Eigentlich immer wollen die Leute wissen, was du denkst, nicht was ein Computer ausgerechnet hat, dass jetzt der richtige
oder wenn dann,
Output sein sollte.
Oder wenn, außer ihr seid genervt, ne, aber dann schreibt dazu, hier ist die AI-Antwort, ich habe mich nicht damit beschäftigt, Ende.
Ist mir auch egal, deine Frage.
Genau.
Du bist mir egal, hier ist die Antwort vom Computer.
Du bist mir egal. Okay.
Schön. Danke, Ego.
Für diesen Ohrwurm für alle.
Arbeitszeitbetrug.
So. Open.
Was haben wir noch?
Executive. Ah, genau, passend dazu, zu diesem Herder. Das hat nicht alles zusammengepasst, egal. Open Executive, das war eine schöne, fand es eine schöne Idee einfach. Und zwar, man hört ja immer wieder von diesen CEOs, die so denken, okay, geil, wir tauschen einfach alle Entwickler mit AI aus. Aber, okay, stellt sich heraus,
funktioniert nicht.
Die Leute, die sich sowas ausdenken, die lassen sich viel besser mit AI austauschen.
Geil.
Und das Projekt heißt hier Open Executive und da kannst du quasi dein komplettes Executive Board austauschen gegen AI. Und sieht super sophisticated aus mit so verschiedenen Layern und verschiedenen Rollen und verschiedenen Dinge, die dann miteinander quasi interagieren und alle irgendwas zu tun haben. Und am Ende, ja genau, hast du quasi so ein Board und da wirfst du so Fragen rein und dann kommt am Ende raus, ja, ist eine gute Idee oder ist eine scheiß Idee. Ist toll, oder? Oder die machen auch so Marktbeobachtung und keine Ahnung, welchen anderen Quatsch, was halt so, was auch immer diese Leute da machen, ja, oder die treffen sich zum Kaffee und quatschen da, lassen sich berieseln von irgendwelchen Consultants und so, das kann alles von AI gemacht werden, das ist viel billiger.
Ja.
Ja. Open Executive, wunderbares Projekt, ganz frisch, 2300 Stars und wenn das nicht gut ist, dann weiß ich auch nicht.
Das muss gut sein.
Muss gut sein, mit so vielen Stars.
Ja, ja, definitiv.
Muss total gut, genau, sein. Und du kannst dann über verschiedene Interfaces auch mit deinem Executive Board reden, über so eine Web-UI, über Slack, kannst du dir noch eine E-Mail schicken oder per Discord kannst du deinem CEO Bescheid sagen. Kannst ihn fragen, was wir heute zu tun haben sollen oder wo wir weiterentwickeln sollen. Das sagt er dir alles.
Sehr gut.
Das ist geil.
Dann kommen wir zur nächsten Kategorie, das sind die News. Und da haben wir tatsächlich einige Linux-News.
Mhm.
Der Linux-Kernel 7.2 ist rausgekommen. Hast du ihn schon?
Weiß ich nicht, ich glaube nicht.
Ich habe auf dem einen Notebook habe ich es nicht, aber es kann
ich habe
sein,
dass
auf dem anderen.
Nee. Ich bin 6.18, das ist noch nicht 7. Scheiße, ich habe einen alten Kernel. Was mache ich jetzt?
Aber ganz schön alt.
Stable, oder? Keine Ahnung.
Ja, also ich habe.
Sollte ich updaten?
Ja, soll es updaten. Also ich habe tatsächlich auf dem einen Notebook den 7.2 schon drauf.
Aber wenn ich jetzt nichts Fake Update mache?
Und ich muss sagen, ich habe tatsächlich seit vorgestern auch einen neuen Rechner gekriegt. So mit AMD Ryzen AI. Die heißt
ist
furchtbar. Selbst die Prozessoren heißen jetzt irgendwie alle so, auch wenn man wahrscheinlich nichts davon. Mhm. Keine
Ahnung. Achso, das ist ein Ryzen AI.
Ja, ich habe jetzt
das
AMD.
Heißt, damit kannst du ja sogar AI dann machen.
Ich hab's noch nicht ausprobiert. Ich habe ihn gerade frisch installiert. Ich sende jetzt auch noch nicht mit dem, weil mir das jetzt zu heiß war. Ich habe noch nichts. Ich habe noch nichts damit probiert. Aber ich kann zumindest, ich wollte jetzt unbedingt einen AMD haben, weil bei diesen Intel-Teilen, die bauen ja die Kamera irgendwie jetzt so komisch an. Das hat bei mir nie richtig funktioniert. Also die ist ja...
Eigentlich hängt es nur an der Kamera, dass du einen AMD haben wolltest, oder was?
Ja. Nein, also es war tatsächlich einer der Punkte, dass ich gesagt habe, das ist doch irgendwie Quatsch hier. Da muss ich mir erst irgendwelche Binary-Blobs runterladen und dann funktioniert es trotzdem irgendwie nicht so richtig und ich habe keinen Bock. Ich will wieder eine Kamera, die einfach, du machst auf und funktioniert. Und das kann ich zumindest sagen, ist jetzt bei diesem Notebook so. Also es ist wieder ein Dell-Notebook. Wir haben auf Arbeit halt Dell-Notebooks. Mhm. Kam mit einem Ubuntu, aber ich wollte was anderes. Und jetzt bin ich noch beim Einrichten. Weiß ich, hat auch so einen Fingerabdrucksensor, der wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Aber die Kamera, die habe ich heute schon mal getestet, die funktioniert immerhin. Und 64 GB RAM, das war, glaube ich, mit das teuerste an dem ganzen Gerät.
Ja.
Brutal. Also, ja, wenn, du dann irgendwie, wenn du dann irgendwie von, ich will von 32 auf 64.
Ja.
Und dann steht da, jo, kostet 900 Euro mehr.
Das war schon echt mal eine
alle
Ansage.
Völlig irre.
Völlig irre. Das ist so verrückt einfach für 32 Gigabyte.
Naja.
Ich finde es nicht okay, muss ich sagen.
Nee, ich finde es auch nicht okay, aber es wird ja eher schlimmer als besser. Mhm. Also die Preise
gehen. War das noch nicht besser geworden? Nee. Ja. Also ich glaube auch dieses Jahr. Die Preise sind
nächstes Jahr?
In den letzten Monaten sind die immer noch hochgegangen, ne?
Also das ist komplett crazy, oder? Das habe ich auch gesehen. Ich habe gedacht, irgendwann wird es besser, aber nee, eigentlich
nicht. Nee, ist nicht besser geworden.
Bis Ende des Jahres ist ja all der Rahmen schon verkauft worden. Das heißt, es kann gar nicht besser werden.
Das wird auch nächstes Jahr nicht besser. Also vor 28 oder 29 sogar wird es wahrscheinlich nicht wieder besser. Und demzufolge habe ich jetzt auch echt lange hin und her überlegt. Ich dachte, reichen dir 32? Aber auf der anderen Seite, das Gerät soll jetzt die nächsten 4, 5 Jahre wieder halten. Und der ist aufgelötet. Also du kannst auch nicht mehr sagen, ja, scheiß drauf, dann nehme ich halt jetzt und wenn es billiger wird, baue ich mir irgendwie neu ein. Das kannst du noch mit der NVMe machen, aber mit dem RAM eben nicht mehr. Und deswegen habe ich jetzt doch dann gleich mal 64 genommen. Und was dieser AI-Prozessor jetzt kann oder nicht kann, weiß ich nicht, aber es ist ein AMD Ryzen AI Pro 7.
Du bist auch ein AI Ryzen AI Max oder nur normal?
Das ist ja auch bei diesen Dell-Notebooks so, dass du jetzt, du weißt doch gar nicht mehr, was du hast. Ich habe ein Dell Pro 14 Plus.
Ist das gut?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es auch noch ein Dell Pro Plus Max gibt oder Dell 14 Minus Plus Pro Ultra.
Ich glaube, wo es passiert ist, hat mir schon drüber geredet, dass du so bescheuert bist.
Ja, so, weißt du, früher hast du gedacht, ich will so ein Vostro oder ein Latitude oder sonst was. Jetzt ist es ein Dell Pro 14 Plus.
Mit KI. Und 2-in-1. Wahrscheinlich.
Ich war echt
Laptop.
Ich muss ja die KI fragen, was für ein Notebook ich jetzt brauche aus diesem ganzen Sortiment, weil ich nie mehr
durchgeblickt habe. Also kein Problem, kauf das teuerste.
Ja, natürlich hat sie das gesagt.
Und ich hoffe, die KI hat auch Provision bekommen dafür.
Ja, das sollte man mal meinen, weil, die KI wollte noch einen größeren, höher weiteren, aber ich habe gesagt,
der Affiliate-Link direkt vom Schaf geschalten. Drück aber hier auf Kaufen, ist kein Problem.
Kein Problem. Ja, aber ich bin dann doch nur beim 14 rausgekommen und nicht beim Pro Max Plus Ultra, sondern
Turbo-Modus, ja.
Naja, und dann leider kommen ja auch nicht alle Notebooks bei Dell mit Linux. Da musst du halt auch immer noch fragen, macht ihr den auch mit Linux oder nicht? Weil ich wollte die Microsoft-Steuer wollte ich halt auch nicht bezahlen.
Macht ja auch keinen Sinn. Du willst lieber mehr RAM.
Ja, genau. Und das ist ja tatsächlich, ich glaube, 120 oder 130 Euro kostet die Windows-Lizenz. Ich habe mehr RAM genommen und ich habe das etwas bessere Display genommen. Da gab es auch noch irgendwelche Unterschiede.
Okay. Würdest du es wieder kaufen?
Ich frage mich das mal in 2, 3 Wochen, wenn ich es wirklich benutzt habe. Jetzt ist, also die Rahmenbedingungen, die ich haben wollte, hat das Ding. Die Kamera, die bei diesen Intel-Dingern nicht funktioniert, funktioniert jetzt, das weiß ich schon. Aber alles andere kann ich leider noch nicht einschätzen. Nicht wie, ob er unter Last jetzt lauter wird als der andere. Ob das Display wirklich gut ist, wie es sich tippt und so, das muss ich alles erstmal rausfinden. Aber okay, können wir gerne nochmal drüber diskutieren in ein paar Wochen. Okay. Und dann kann ich dir sagen, ob das die richtige Entscheidung war oder nicht.
Reminders.
Genau. Ich hatte bei meinem alten Rechner den kann ich nur noch an der Dockingstation betreiben, weil das Display irgendeinen komischen Schaden hat. Also das war jetzt einfach dann austauschwürdig. Deswegen war das im Urlaub auch nicht so prickelnd mit wirklich am Laptop arbeiten, weil ich habe nicht viel gesehen. Es war so. Es war dann eher so raten, was auf diesem Display steht. Und
was da stehen könnte.
Ja, genau. Ich meine, viele Sachen weiß man ja, wo sie sind und wo man klicken muss und so. Aber wenn da wirklich irgendwelche Text zu lesen ist, war schon ein bisschen schwierig. Ja. Judy, und der Kernel 7.2, den ich zumindest jetzt auf dem neuen schon drauf habe, hat natürlich wieder ein paar Features gekriegt. Rauszuheben ist irgendwie ein bisschen besseres Streaming für USB 4, ButterFS Improvements, da irgendwie Large Folios, die sind jetzt standardmäßig drin und aktiviert. Ich benutze ja ButterFS als Standardsystem. Mhm. Mal gucken.
Okay.
Wie das,
okay, was bringt es?
Ja, irgendwelche, also zusätzlich auch noch irgendwelche Performance.
Performance immer gut.
Ja, Performance ist immer gut. Ich weiß nicht, was diese Large Folios sind.
Es muss gut sein, es heißt Large.
Ja, Large Folios, ButterFS, Large Folios, Linux.
Okay.
Ja, bigger, schneller, bigger, weiter, höher, besser, weiter, auf jeden Fall.
Cache-Aware Load Balancing. Okay, naja, okay. Swap Subsystem Improvements. Das ist gut. Swap,
ja, ist stimmt, das habe ich auch gelesen, genau. Besser swappen kann er auch. Und dann natürlich insbesondere für neuere CPUs. Und ich habe ja jetzt an dem Notebook hier neuere, also sowohl von AMD als auch von Intel, ist es besser geworden natürlich. Und bei, ich glaube, bei der AMD-GPU auch besseren Unterstützung für HDMI 2.1 Support irgendwas.
Also für Swap, wenn das gut wird, dann kann man da ja auch Z-Swap davor schalten. Dann wird es noch besser. Genau.
Z-Swap kann ich auch empfehlen. Habe ich auch standardmäßig an. Habe ich meinem Azubi auch die Woche schon gesagt, weil er ein bisschen rumgejammert hat, dass er nicht so viel RAM hat. Habe ich gesagt, hier, Mama, Z-Swap. Nee, Z-RAM. Z-RAM.
Ja, genau. Z-RAM ist ja der RAM-Verdoppler, aber Z-Swap ist, dafür brauchst du tatsächlich echt einen Swap, damit der davor das im Kernel oder vor dem Kernel quasi pressen kann.
Ja, aber Z-RAM
das ist
war
besser irgendwie.
Nee, ich glaube, Z-RAM war einfacher einzusetzen.
Ja,
und
Z-RAM ist einfacher, da brauchst du nämlich nichts. Da kannst du einfach sagen, RAM-Verdoppler aktivieren.
Ja.
Aber es hat irgendwie ein paar andere Nachteile. Und wenn du Swap hast, also echten Swap, und der vielleicht auch gut ist oder so, weil er jetzt auf deinem superschnellen Flash liegt, dann kannst du auch Z-Swap anmachen. Und das ist dann turbo-geiler.
Turbo-geiler?
Ja. Okay. Aber es muss halt alles haben, muss man einrichten. Und du kannst nicht beides gleichzeitig haben, weil die sich
nicht... Nee, genau. Das ging nicht. Ich glaube, ich habe immer Z-RAM, genau, weil es einfach schneller, einfach einzustellen, legst irgendwie eine Config-Datei hin, lässt irgendwas drüber rödeln,
ja,
und dann ist fertig und aktiviert und läuft. Und das ist ja, du hast komprimierten Swap in deinem Arbeitsspeicher.
Mhm.
Also lagert quasi in ein virtuelles Swap aus, was eigentlich in deinem Arbeitsspeicher liegt, und weil das komprimiert, verbraucht halt ein bisschen mehr Rechenzeit, aber ich meine, schnell genug sind unsere CPUs alle. Ja, das Problem ist eher RAM und nicht Plattenplatz. Deswegen war das für mich immer total logisch, einfach Z-RAM einzusetzen. Und Z-Swap ist eben, wie du gesagt hast, ne, da ist das nicht so. Da werden die Daten, bevor sie dann eben auf die Festplatte geschrieben, in so ein, ja.
Und die werden da nochmal compressed quasi, ja. Und die sind dann auch noch irgendwie trotzdem in deinem RAM, bevor die da tatsächlich irgendwo compressed abgelegt werden. Also das hat dann irgendwie noch so einen Zwischenlayer, und ich mache hier mal so einen Link dazu, und das kann man dann da nochmal lesen. Z-RAM versus Z-Swap, genau. Für Z-Swap braucht man Swap, für Z-RAM brauchst du nix. Und es ist entsprechend einfacher da, das einzurichten. Z-Swap kommt mit dem Kernel, also das ist quasi ein Kernel-Feature. Z-RAM ist quasi eine App.
Ja. Ja. Ah ja, und Z-Swap ist auch besser, wenn man einen Hibernation-Ruhestand haben will. Z-RAM, wenn man keinen Hibernation macht. Aber ich meine, ganz ehrlich, wer macht denn noch Hibernation?
Ich weiß nicht, wenn es bei mir out of the box funktionieren würde, ohne dass ich mich kümmern würde, wäre ich es okay.
Vielleicht. Ja, aber
dann auch nur so ein Suspend.
Ja, Suspend, aber
genau. Aber dann, also es gibt ja, also theoretisch kann ja Systemd dieses Suspend, then Hibernate. Also wenn das ja quasi erst suspendet und dann ist irgendwie zwei Tage in Suspend und merkt so, oh fuck, ist ja schon lange im Suspend, dann mach ich mal besser Hibernate.
Okay.
Und wenn das sauber funktionieren würde, wäre geil, aber ich habe mich damit nie auseinandergesetzt und ich suspende einfach
nur. Genau, weil eigentlich will man ja, ne, du machst einen Klapsen zu, dann ist er im Suspend, wenn du wieder aufmachst, geht er gleich wieder an. Und das andere ist ja fast so schnell wie booten. Da ist es dann fast egal, dann kann ich ihn auch neu starten. Oder ihn, wenn der Akku leer ist, ihn mal wieder neu starten. Aber
ja, genau, das ist so, ist bei mir gerade, ist quasi Hibernate. Hibernate ist das im Suspend
ausgegangen ist. Und ich muss dann neu starten. Ja. Okidoki. Genau, sonst war glaube ich jetzt nichts groß Wichtiges weiteres im Kernel-Gedönsi, ne? Also das war irgendwie Also, nein, doch, eine Neuerung, ne, ist jetzt diese KI-Werkzeuge-Geschichte, da hatten sie sich ja auch ein bisschen gestritten. Mhm. Und ja, es kommt jetzt immer mehr LLM-Zeug oder Code, der von
Torvalds ist dabei, er ist
genau,
quasi Teil.
Hat gesagt, hat es erlaubt, sozusagen offiziell.
Genau,
und dann ist
der BDFL hat gesagt, das ist okay, er macht es auch so und deswegen dürfen jetzt alle.
Ja. Und dann eben noch dieses Cache-Aware-Scheduling, da werden wohl auch modernere Prozessoren von profitieren, aber insbesondere eher so die Serverprozessoren, so AMD Epic, Intel Xeon und so. Genau.
Mhm.
Jo, das waren so eigentlich die Geschichten. Und natürlich wieder sind Sachen rausgeflogen. So
ja.
PCMCIA-Zeug. Was
nein, die guten PCMCIA-Karten, was machen wir denn jetzt?
Ja,
können wir gar nicht mal unser Modem anschließen an die PCMCIA-Karten.
Ist ja auch kein Problem, dann nimmst du halt ein älteres Linux-System.
Naja, Gott sei Dank. Zum Beispiel so ein 6.18er Kernel.
Genau, so ein uralt Dingsi da. Ich habe tatsächlich nur einen Laptop mit, wo man auch so Karten reinstecken kann, aber und ich habe da auch so eine USB-Karte drinstecken, aber ich benutze wirklich, dass sie sinnvoll verwendet wird, schon lange, lange her. Jo, also, wenn ihr Kernel-Entwicklung betreibt, habt ihr jetzt wieder ein paar Tage Zeit, euren Code reinzuschieben für Linux 7.3. So, dann muss ich hier nur mal das richtige Tab suchen, was wir als nächstes haben. Du hattest, glaube ich, was, NFS V3.
Ne, ich habe hier noch einmal 35 Jahre Linux nach oben gezogen.
Achso, wir können auch kurz, genau.
Weil das so gut dazu gepasst hat irgendwie.
Schnell abhandeln, genau, Linux News, 35 Jahre Linux. Happy Birthday, also das ist schon, ja, am 25. August 91 hat Linus Torvalds in dieses Internet reingeschrieben und hat gesagt, oh, ja, mach da mal so ein Bastelding-Projekt und geht jetzt mal dahin. Ich programmiere da mal so meinen eigenen Unix-Nachbau. Und ja, und daraus ist
sein eigenes Unix.
Hat er sein eigenes Unix entworfen und ist
Blackjack und Nutten.
Multimilliarden-Dollar-Gedöns geworden und jeder von uns hat ganz, ganz viele Linuxe zu Hause.
So
manche auf dem Desktop, Linuxes. Andere nur in allen anderen Geräten.
Mhm.
Ja.
Genau, es gibt da habe ich gelesen von Espressive, die machen ja diese kleinen ESP-Geräte, die haben ja auch RISC-V auf ihren Chips und die wollten jetzt auch einen Linux-Kernel auf diesen Espressive-Chips zum Laufen bringen. Das fand ich ganz witzig. Also auf so einem kleinen Kleinstcomputer, ja, das Ding, was eigentlich nur WLAN macht und ein bisschen andere Krams, da haben sie jetzt einen Linux-BSP-Developer. Also der hat, die neuen RISC-V haben eine Memory Management Unit und das ist wohl was voll Wichtiges, damit du da Linux zum Laufen bekommst. Und jetzt haben sie es quasi gebaut und kannst schon ausprobieren. Wenn du ein ESP32 S31 kaufst, dann kannst du da ein Linux drauf brennen. Und das ist witzig irgendwie.
Ja.
Also, ich weiß nicht, ich meine, Linux ist überall, ja.
Linux ist überall.
Sozusagen.
Genau. Ja, cool. Auf die nächste 35, würde ich sagen. Da unterhalten wir uns dann in Pinegewitter Talk Ausgabe 3000.
Nach Yodeling auf jeden Fall.
Keine Ahnung. Nee, wobei, so viel haben wir.
Nee, wir machen gar nicht so viel Sendung maximal.
Na ja,
maximal
aber ich meine.
30 im Jahr, gut. Kannst du hochrechnen.
Ja, kann ich hochrechnen, ja. Kann ich KI.
Komm, wir fragen AI. 35
genau.
Mal 30. 1050, wie sind wir jetzt? Pinegewitter Talk 300. Ja, dann sagen wir Pinegewitter Talk 1450. Nicht ganz 1000. 1435. Ja. BGT 1000.
Gut, aber über 1000. Ja. Also,
1400, ja.
Wer sagt 1295, hat die AI hier gesagt.
Das hat er sich gerade ausgedacht. Ich habe das ausgerechnet.
Ich? Bei wöchentlichen Erscheinungsrhythmus wären wir schon bei 2205.
Aber das machen wir nicht. Wir senden nicht wöchentlich. Das
genau.
Sollte der Computer wissen.
Das sollte der Computer wissen, tja. Ja, gut. Also 2061. Wir sehen uns und wir hören uns dazu in der Gewitter-Talk-Ausgabe 1000 irgendwas. 1000 oder 2000 okay, irgendwas.
Ich mach's mal in unseren Reminder.
Ja, genau. Mach das mal. Okay, mal gucken, wer von unseren Hörern noch da ist. Ihr könnt uns ja in die Kommentare schreiben, ob ihr uns
Jahre
Linux zuhören wollt.
Okay, was war das?
Ich meine, es ist ja jetzt schon ab und zu Opa erzählt vom Krieg. Ich weiß nicht, wie das
damals
dann wird. Wie das dann...
20. Ah, fuck, warte mal. Was war es? 61, hast du gesagt,
61,
oder?
Ja.
Okay, warte, so, dann muss er ganz schön lange nach unten drücken, warte. Uff, 51? 61, so. September, 23. September müsste es sein. 61, wir reden. Okay, von... 35. Wahrscheinlich wir auch bei 50 Jahre Linux schon drüber reden, aber das.
Ja, wir können es ja, wir machen das regelmäßig.
Mhm.
Drüber zu reden. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr krasse Erfolgsgeschichte und ja, vielleicht sieht man den ein oder anderen Hörer ja dann auf einem, weiß ich nicht, Event. Wir können jetzt leider nichts groß zur Frostcon sagen, weil wir alle nicht da waren, aber vielleicht, genau, sieht man sich irgendwo mal, sagt Hallo, wenn ihr uns seht und ja, dann stoßen wir auf 35 Jahre Linux an.
Mhm. Cheers.
Dann hattest du was von NTFS V3 und
genau,
da
es gibt wieder
Probleme.
So Local Privilege Escalation Sachen, muss man irgendwie aufpassen. NTFS, also NTFS 3, der kann ja nicht V3, sorry. NTFS ist quasi dieses Windows-Dateisystem, was immer auf diesen USB-Sticks drauf ist. Und das
was,
kann
NTFS ist auf USB-Sticks? Nee, das war FAT und EXTFAT.
Ja, ja, aber auch NTFS machst du auf USB-Sticks. Vielleicht kann man machen. Ist ja auch egal. Ob...
Nee, was? Aber gut. Meine ich.
Nee, macht man nicht. Okay, nee, Ingo macht das nicht. Ingo genau. Findet das ekelhaft.
Ja, ich finde das
Leute,
ekelhaft.
Die machen sowas.
Nee.
Ach. Und jetzt gibt es quasi ein Angriff, der das ermöglicht, dass du dieses Dateisystem verwendest per USB-Stick, um da quasi root zu werden, indem du da so eine SUID Executable, was du eigentlich nicht machen solltest, trotzdem aber kannst, zu droppen als Angreifer, indem du deinen USB-Stick so vorbereitest. Das heißt, ihr müsst updaten oder so.
Ja. Nee, niemals blöd. Updaten.
Niemals, okay, alles klar. Ingo, nicht updaten, weil der benutzt kein NTFS auf USB-Sticks.
Nee,
alle
das
anderen
ist dreckig.
Leute. Ja, Schmutz.
Also die Leute machen EXTFAT oder FAT oder wir machen da ein EXT4 drauf, aber ein NTFS auf einen USB-Stick. Also, echt jetzt.
Wo kommen wir denn dahin? Ja,
genau.
Wo sind wir? Bei Windows Vista oder? NTFS auf meinem USB-Stick. Nein, danke, sagte Ingo.
Genau.
So, ein anderes Ding, was irgendwie noch hochkam, war Supply Chain Angriffe. Niemals updaten dieses Mal. Und zwar, was war's? ArrayRef. Das ist irgendwie so eine Library, die irgendwie irgendwas mit Arrays macht oder so. Und die hackt deinen Computer, sobald du die quasi als Crate mit reinlädst in dein Rust-Programm, wenn das zu diesem richtigen Zeitpunkt passiert ist, weil das natürlich schnell aufgefallen ist, dass hier eine Library verkrepelt wurde von einem bösen Hacker-Leuten. Und ja, niemals
wirklich
updaten.
Schnell aufgefallen oder ist irgendwie.
Weiß ich nicht, das behaupte ich jetzt einfach mal so.
Okay, der hätte ja sein können, dass du da Informationen hast.
Doch, doch, das steht hier natürlich, aber ich habe natürlich nicht so weit gelesen. Also published at 7.37 Uhr am
20.08.
und deleted at
90 Minuten.
9.25 nach 110 Minuten. Ja. Dann gab es ArrayRef nach 80 Minuten und Internment, was auch so ein Problem hatte, war auch 90 Minuten online.
Ja.
Und du musst dann dein Cargo Registry Cache löschen irgendwie, damit das weggeht. Weil, also genau, wie solche Supply Chain Angriffe normalerweise funktionieren, es wird irgendwie eine neue Version gepublished und AI sagt so, okay, neue Version, direkt updaten.
Mhm.
Und dann werden alle gehackt.
AI wird uns den Tod bringen.
Ja, oder so, ja. Irgendwas wird sie uns bringen. Frage ist halt, ob wir das wollen. Was sie uns bringt. Weil es bringt, also ich meine, AI bringt schon ab und zu coole Sachen, ja. Ich habe ein paar Sachen gemacht, die hätte ich niemals vorher hätte gemacht.
Ja, weil sie einfach zu anstrengend gewesen wären.
Und ja, genau, zu anstrengend.
Zu lange, das hätte zu lange gedauert. Ja, nee, kann ich.
Ja.
Genau, ist für mich so, valide. Ja.
Und ich muss sagen, wir sind halt leider auch die absolut perfekte Zielgruppe für AI. Ja? Wir bringen relativ viel Wissen mit. Ja? Wir haben viel Hintergrundwissen und Verständnis.
Und du merkst halt, ne, also du weißt halt ganz genau, okay, wenn das Ding doch mal irgendwo falsch abbiegt, dann kannst du es halt doch nochmal einfangen. Während
aber
ich
stell
glaub,
dir vor, das hast du nicht.
Ja, wenn du eben einfach nur völlig blind da rein, wie oft sich das Ding irgendwo verrennt und du denkst, wo hast du diesen Scheiß jetzt wieder her?
Was ist das für eine dumme Scheißidee?
Ja. Behauptet da irgendwas und du denkst, nein, das ist nicht so. Ich weiß es besser.
Ich weiß besser.
Aber bei manchen Ecken, ne, wenn du dich dann da nicht auskennst und es dann nicht besser weißt, das ist dann schon...
Das ist schon schwierig, ja, aber so ein Grundverständnis von was, ob das generell eine Scheißidee ist, das ist uns quasi schon vergönnt, weil wir oft genug Shit gesehen haben.
Oder Shit selber gebaut haben.
Ja, oder Shit selber gebaut haben, ausprobiert haben und es hat nicht funktioniert. Und das wird natürlich jetzt quasi der neuen Generation von Entwicklern so ein Stück weit genommen. Ja. Dieses Privileg, Scheiße zu debuggen. Ja.
Genau. Weil, du darfst die AIs benutzen, wenn du das hier verstanden hast, debuggt hast und korrigiert hast. Vorher nicht.
Ja, genau. Und das für die nächsten 15 Jahre.
Genau. Viel Spaß.
Die und Uhr erst läuft. Dann darfst du AI benutzen. Quasi hast du deinen Führerschein gemacht.
Ja.
Dein AI-Führerschein dauert leider 15 Jahre, wo du alles von Hand machen musst und erst dann darfst du.
Ja.
Und das geht natürlich nicht, ja. Alle benutzen, also es ist es ist zu einfach, ja. Es ist viel zu einfach zu sagen, ah, was auch immer, mich interessiert es auch überhaupt gar nicht und dann verstehst du es halt leider auch nicht.
Ja.
Das es bleibt spannend.
Es bleibt spannend. Definitiv. Mhm. Gut, dann kommen wir schon zur nächsten Kategorie und ich habe ganz viel zum Rumheulen. Und wir bleiben nämlich bei AI.
Was?
Ja, diese
AI hat niemals Probleme. Was ist los?
Diese scheiß AI-Bots, die alles zu Tode crawlen, gehen mir so...
Diese AI-Crawler-Bots, also nicht irgendwelche Modelle, die jetzt eine Frage machen, sondern diese Bots, die ganze Zeit gucken, ob sich jetzt dein Source-Code an diesem Git-Commit-Hash geändert hat.
Genau. Und du betreibst so ein GitLab und hast halt offenen Source Code im Internet rumliegen. Und es ist halt Open Source und sie ballern auf dich ein wie bescheuert. Du weißt gar nicht, woher überall. Also, das war die einzige Katastrophe die letzten Wochen und Monate. Jetzt schon so, knapp zwei Monate. Dass wir tatsächlich auf Arbeit unser GitLab erstmal kurzzeitig nur noch intern zugelassen haben, weil du bist denen nicht mehr hergeworden, also auch nicht mit irgendwelchen Blocklisten oder sonst was.
Ja.
Und wir haben dann angefangen, mehrere Sachen zu probieren und zu bauen. Wir haben uns auf der einen Seite CrowdStrike angeguckt. Das ist quasi benutzt klassische Firewall-Lösungen wie NFTables, IP-Tables und guckt eben, oder gibt es eine große Crowd, also eine große Community, die dir Blocklisten zur Verfügung stellt. Auf der anderen Seite kannst du auch so wie bei Fail to Ban sagen, hier sind meine Logs nach dem und dem Muster, such mal und block die Leute oder die IP-Adressen dann. Das war die eine Methode und die andere Methode ist Anubis.
Und das haben wir schon lange drüber geredet. Also ich habe es mindestens schon seit einem halben Jahr am Laufen, weil mir einmal mein Forgio die Festplatte vollgelaufen ist, weil sie quasi alle Archive von allen Git-Commit-Hashes runtergeladen haben.
Brutal.
So, es ist auch so dumm, ja. Es ist diese Crawler sind einfach so sackbescheuert. Ja. Und dass sich da keiner irgendwie die Mühe macht, wenigstens einen anständigen Crawler zu bauen, der das nicht scheiße macht, sondern... Es gibt, ich meine, wie viele Arten von von Forges gibt es, ja. Es gibt einmal halt ein GitLab, es gibt ein Forgeo und dann gibt es GitHub als großes Ding und das ist fertig. Es gibt doch gar nicht mehr. Ja, und alles andere ist quasi komplett Nische, also so C-Git oder so ein Scheiß, ja. Das ist so Panne einfach. Das ist so ja, eine Verschwendung von Ressourcen.
Und dass sie einfach alles überrennen. Also ich meine, ich kann ja verstehen, wenn sie irgendwie GitHub überrennen würden oder versuchen. Gut, da werden sie wahrscheinlich nicht so schnell hinkommen, aber irgendwie kleine Git-Instanzen, die im Internet hängen, werden einfach platt gemacht von diesen Viechern. Es ist, also das ist so
wie
mein...
Die Heuschrecken, echt.
Ja, furchtbar. Also, genau. Und wir haben dann tatsächlich auch Anubis, was eben so eine, so eine Firewall, so eine Art Reverse-Proxy ist und du musst halt so Proof of Work machen. Also, er guckt halt nach irgendwelchen Heuristiken, bist du böse? Wenn du böse bist, musst du halt ein paar Sekunden oder Millisekunden oder einen Sekunden oder was auch immer länger warten. Dein Browser wird halt so ein bisschen getestet, kennt ihr von zigtausend anderen Webseiten oder von Cloudflare
von
oder was
auch immer. Von der Kernel-Seite zum Beispiel, von der Kernel-Mailing-Liste.
Ja, da also genau, das ist das, was irgendwie alle machen und das haben wir jetzt auch gemacht, weil einfach nicht mehr. Ja,
also das, was man auch verstehen muss bei Anubis, ist nicht, dass er jetzt quasi alle Agents blockt oder irgendwas da machen soll, sondern das ist eigentlich nur ein Rate-Limiter. Ja, weil das Ding greift natürlich auch, wenn du 12.000 Anfragen machst, dann greift er halt auch, weiß nicht, 120 Mal oder so, musst du halt diese Aufgabe dann erfüllen, ja. Und wenn du da einmal auf deine Webseite gehst und ein bisschen rumsurfst, das ist quasi, du siehst es da nur ein einziges Mal.
Ja.
Und das geht eher um
gar
die Bots,
nicht, weil,
die halt,
weil du sowieso quasi auf einer Whitelist stehst, weil er schon merkt, du bist ein echter, also, ja. Und ja, wenn, dann siehst du es ganz, ganz kurz. Es ist nicht, also es schadet nicht.
Es tut dann nicht weh. Aber das soll quasi diesen Crawlern, die halt 12 Milliarden Anfragen auf jeden einzelnen Commit-Hash dann machen, da soll es dem her werden. Und das funktioniert mittelgut, würde ich sagen. Ja.
Nee,
das
also in unseren Statistiken, also es ist, vorher war der Dienst quasi nicht benutzbar. Wirklich nicht benutzbar. Ja. Der war einfach völlig, völlig zu, alle Ressourcen wurden aufgebraucht, es war nicht benutzbar dann haben wir das Ding eingeschaltet und alles wieder gut. Also bisher, ja, mal gucken, was da kommt, aber klar, ein bisschen Feintuning, aber das ist jetzt wieder snappy und funktioniert und die Statistiken, also das ist so ein 90% Drop.
Mhm. Ja. Also bei mir auch quasi mit dem Anubis vor dem Forgeo hat auch geholfen. Also jetzt davor war quasi der Computer immer auf 100%. Jetzt chillt er quasi die ganze Zeit, so wie sich das gehört. Was ich noch gemacht habe, ist explizit die Archive auszumachen, dass mir die Festplatte nicht vorläuft. Weil es braucht einfach auch niemand. Also bei mir nicht. Und wenn du es brauchst, dann mach halt einen Git-Klon oder sowas auch immer.
Ja. Gut, also falls ihr auch solche Probleme habt, guckt euch mal Anubis an oder CrowdSec. Wie gesagt, CrowdSec ist so ein bisschen besseres Fail-to-Ban, würde ich das jetzt mal beschreiben.
Ja, und der nächste, gibt es auch CrowdSec als Module. Ich habe mir das aber nicht angeschaut, wie es funktioniert. So relativ kompliziert aus. Man kann so viele Sachen machen, irgendwelche Hubs und irgendwelche Settings und irgendwelche API-Keys und Credentials. Und
na gut, dieses API-Credential musst du ja nur machen, wenn du da auch Sachen hinmelden willst und musst. Mhm. Und also du kannst es auch ohne diesen Crowd-Teil sozusagen betreiben.
Okay, also quasi passive Crowd.
Du kannst auch eben dich da anmelden und dann kannst du mehrere von deinen Instanzen hast du dann in einer Web-Oberfläche und siehst sie dann. Das habe ich alles nicht getestet, alles nicht benutzt.
Ach so, das hat noch eine Web-Interface. Das hat mich gerade gewundert, warum das sowas braucht. Aber du kannst ihm quasi zuschauen, wie er Sachen blockt und wieder.
Ja, und die bieten halt an, dass du eine zentrale Oberfläche dann eben im Internet hast, wo du deinen Servern auf die Finger schauen kannst, was jetzt gerade geblockt wird. Und ich meine, für größere Umgebungen macht sowas vielleicht auch Sinn, dass du dann zentrale Listen nochmal pflegst für deine eigenen Sachen. Du brauchst ja dann diesen Bouncer, der dann wirklich das Blocken übernimmt. Und kannst auch an mehreren Stellen deine Logfiles einsammeln und hast du nicht gesehen. Also das ist schon ein etwas komplexeres Tool. Deswegen, wie gesagt, es ist quasi Fail-to-Ban auf Steroids mit Cloud-Anbindung, welche Teile man davon haben will oder nicht, so muss jeder für sich selber entscheiden, aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, diesem ganzen Scheiß, der da gerade abläuft, Herr zu werden.
Das ist halt schon echt auch komplett verrückt, dass halt auch die Anfragen von überall kommen, ja. Also nicht nur von, okay, es ist halt ein chinesisches Netzwerk und dann kommen jetzt Anfragen her, sondern halt auch von diesen ganzen Fernsehern und so, ja, diese lokalen Proxys, ja.
Das ist so ein Scheiß, echt. Gut, das war Mimimi 1. Mimimi 2 ist Apple. Und zwar haben wir hier im Haus einen MacBook Pro mit M5-Chip, M5. Also quasi ein aktuelles Ding. Und das ist im Urlaub kaputt gegangen. Und
gefallen.
Nee, ist nicht. Nein, es ist einfach einen Tag lang nicht mehr angegangen. Also von einem Tag auf den anderen. Einen Tag ging es
noch. War doch gar nicht so heiß.
Ja, yes, es gibt keine Ahnung. Und das Doofe ist natürlich, wenn du so irgendwie 3 Wochen im Urlaub bist, hast du halt dann auch keine Backups, ne? Und turns out, ich meine, bei MacBooks ist halt alles aufgelötet. Es gibt keine.
Auch die Festplatte oder was?
Ja, es gibt keine fucking Möglichkeit, deine Daten zu retten. Und dann erstmal damit beschäftigt, das kann man machen. Und dann eins der ersten Sachen ist, ja, du kannst hier irgendwie die Firmware zurücksetzen, du brauchst aber dafür ein zweites MacBook. Und dann denkst du dir, yo, wo kriege ich jetzt im Urlaub irgendwie ein zweites MacBook her, um dann das mal auszuprobieren? Wir haben tatsächlich auf dem Campingplatz eins gefunden, aber es hat trotzdem.
Das war auch
nicht
kaputt.
Ja, nee, es hat aber nicht, dieses Zurücksetzen da hat nicht funktioniert. Und auch in einem Apple-Shop konnten sie einem nicht helfen. Und jetzt sind mehrere Wochen Arbeit einfach futsch. Weil,
das ist kacke.
Du kommst, es rettet, also Apple rettet dir auch keine Daten. Die sagen, nö, machen sie nicht.
Ist dein Problem.
Ist dein Problem.
Kein Backup, kein Mitleid.
Genau, die sagen kein Backup, kein Mitleid. Finde ich aber eine ziemliche Frechheit, weil ich meine, an jedem anderen Rechner, weißt du, wenn mein Dell kaputt geht, sage ich, jo, kein Problem, schraube ich auf, nehme halt meine SSD raus. Wenn sie verschlüsselt ist, ja, dann muss ich halt mich noch um ein paar Sachen kümmern.
Aber du kommst grundsätzlich irgendwie ran. Schon,
genau,
ja.
Ich komme irgendwie dran und kann sie halt retten und bei Apple ist einfach, nö, ist Pech gehabt. Ist halt aufgelötet und wir machen hier nichts, wir löschen alles und geben dir Neues. Das finde ich, ja, also, nee, ist, also, ist kauf
gemein.
Nie wieder MacBooks, das ist eine Schweinerei. Also zumindest bei diesen neuen Teilen, er hat gesagt, früher hat
Boah,
man
alles aufgelötet, das ist halt auch kacke. Also ich verstehe auch nicht, warum die Festplatte aufgelötet sein muss, weil das hilft niemandem, ja. Ja, das Ding ist selber ja schon so dünn, ja, diese M2-Teile, die sind ja schon voll dünn. Und warum musst du es dann auch noch auflöten?
Ja, aber die meinten auch, selbst wenn, also wenn das Logic Board kaputt ist und da sind die Schlüssel drin, um die Festplatte zu entschlüsseln, hast du quasi keine Chance und das ist irgendwie auch nichts, was du der irgendwie sichern würdest. Ich wüsste auch noch nicht mal, ob man es machen könnte. Ja, aber selbst wenn, wusste ich das vorher nicht. Hätte es also auch nicht gemacht. Es ist, also, finde ich total uncool. Und, oder wenn sie dann wenigstens, ja, dann gibt es hier von mir aus, zahlen sie uns nochmal irgendwie 300 Euro, dann reparieren wir irgendwie das und das und versuchen nochmal jenes. Kannst du auch nicht machen. Kannst nicht sagen, macht mal noch irgendwie einen Rettungsversuch oder versucht mal nur irgendwie, keine Ahnung, diesen Widerstand da auszulöten und neu zu machen. Gibt's alles nicht. Wird alles, wird eingeschickt, wird weggeworfen, kriegst ein neues oder keine Ahnung, sie tauschen das komplette Board einmal aus und wenn sie das Board austauschen, ist halt, sind halt alle deine Daten weg.
Deine Daten
dann. Und du kannst doch nicht sagen, gib mir mal das kaputte Board noch, ich würde gern selber noch irgendwie. Nee, kannst du auch nicht. Sie können vorher zu einem Datenreparatur-Dingsy gehen. Aber sobald er da irgendwas aufmacht und rumlötet, ist auch Feierabend, dann ist das MacBook auch Schrott. Und du kriegst da auch keinen Ersatz für. Ist so, what?
Fuck!
Ich meine, und das ist
nicht
ein halbes Jahr alt, das Ding. Das ist einfach eine fucking Frechheit. Das ist, ne, es ist wirklich nur, es ist ein mini bisschen booten konnte es noch, aber es ist halt direkt abgestürzt, du hast eingeschaltet und es stürzt ab. Ja. Also das finde ich scheiße und würde allen Leuten sagen, MacBooks sind scheiße, der Support von Apple ist ein Dreck an der Stelle. Das, ja, klar, man muss Backups machen, bin ich total auch dafür, aber wie du, wenn du nach so und so vielen Wochen nicht die Möglichkeit hattest, ein Backup zu machen, weil du eben nicht zu Hause warst und es echt am vorletzten Tag kaputt geht, ist
Sackt.
Hart.
Sackt hart.
Ja, also das waren meine Mimimis, ich hatte.
Mhm. MacBook Pro, nein, danke.
Nein, danke, genau.
Mhm.
Ja. Gut, ich habe nichts gelesen, zumindest nicht im Internet.
Ich
sondern,
habe fertig.
Ja, sondern nur so Literatur oder so.
Was hast du gelesen?
Ja, also Zeitschriften, Dingsies.
Aber nicht so ein Buch oder so, was
Fiction,
echt ist oder so.
Ein bisschen, doch. Ja.
Science Fiction, komm, erzähl jetzt.
Ja, nicht, aber nee.
Ist dir das so peinlich oder was?
Ja, ja.
Psst. Okay, alles genau. Klar.
Nur Schundliteratur.
Was war das? Star Trek / Fanfiction oder was?
Muss tatsächlich immer noch die 8. Staffel Deep Space Nine zu Ende lesen. Okay. Da fehlen mir noch die letzten 3 Bände. Hm. Aber ja.
Oh, sexy Data. Mein Captain.
Ja, aber das war was anderes. Oh, Captain, mein Captain. Club schlimm. Der toten Dichter war das, ne?
Ich weiß nicht genau. Hätte auch sinnlos im Wetter sein können.
Gut. Ja. Ja. Ja, apropos, von Spaceballs gibt es bald einen zweiten Teil.
Okay. Space, das sind auch Sachen so. Ist okay?
Du kennst die Wüste.
Keine Ahnung, wer gedacht hat, Mensch, weißt du, was jetzt noch fehlt?
Ja.
Ein Sequel und zu Spaceballs. Und dann muss er immer gesagt haben, jo, ja, das hört sich mal richtig gut an. Hier hast du 12 Millionen Euro.
Nee,
und bitte sehr.
Ja, das, um zu gucken, ob alle nochmal wiederkommen würden, was zu spielen. Da reichen 12 Millionen. Aber um den Film zu machen, musst du wahrscheinlich mindestens eine Null dranhängen. Wenn nicht sogar eine Null dranhängen und nochmal verdreifachen.
Also. Dann kommt der raus. 2027.
Krass, oder?
Es ist schon echt super weird einfach. Ist auch so komplett random irgendwie.
Ja.
Ist da irgendwas eine Lizenz ausgelaufen oder wie passiert denn sowas?
Keine Ahnung, sind alle wieder dabei. Das ist schon ein bisschen
alle
cool.
Sind dabei, was geht? Die sind doch alle 100 Jahre alt schon.
Ja. Ist trotzdem sind lustig.
Wann war der erste? 1987?
Mhm.
Das ist 2027.
Compute,
40
compute,
Jahre,
compute,
Mann.
Compute.
Oh Gott, 40 Jahre dazwischen. Wenn da irgendwie Leute jetzt, weiß nicht, wenn die 50 waren, dann sind die da 90 oder was?
Ja.
Krass. Krass, 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 krass. Das
aber was hast du gelesen?
Also, jetzt kommen wir wieder dahin zurück. Ich habe 2 Blogposts dabei, die fand ich ganz spannend. Nämlich hat hier einer einen Cricut Foliencutter, also es ist quasi so ein Folienplotter für deinen Tisch, hat den, ich weiß gar nicht, wie er den bekommen hat, ich glaube, er hat den irgendwie containert oder so, hat nicht funktioniert und er hat sich angeschaut, was da quasi passiert und seine Lösung war, oder das Problem war wohl, dass dieser Cricut Folienplotter irgendwie geblacklistet wurde in der Software, also die Seriennummer wird irgendwie geblacklistet, wie auch immer das passiert. Und er hat quasi zwischen den USB-Port und also zwischen den Cutter und seinen Laptop hat er quasi so einen Mikrocontroller gesteckt, der die Seriennummer einfach ändert auf dem Weg.
Okay.
Und also die war auch nicht geschützt oder so, hatte irgendwie keine Checks oder irgendwie so eine, weiß nicht, digitale Signatur oder sowas, hat das alles nicht. Und turns out, funktioniert. Und das fand ich witzig. Also, ja. Er beschreibt es quasi nochmal komplett, wie er es gemacht hat, wie es funktioniert hat. Und das, ich meine, what the fuck auch, ja? Warum kannst du denn quasi per Software, warum solltest du per Software so einen Folienplotter, der noch komplett funktioniert, warum solltest du den lahmlegen? Ich finde es irgendwie nicht in Ordnung. Es ist quasi diese geplante Obsoleszenz ja, und zweiten Second-Hand-Market-Vernichtung.
Ja.
Aber ich finde es gut, dass es funktioniert hat. Er hat gemeint, man hätte es wahrscheinlich auch irgendwo in der Software fixen können, aber hat er sich jetzt nicht angeschaut, sondern er hat es quasi über das, was er gut konnte, repariert. Jo, das war das Erste. Und noch ein Fix, und zwar fixt jemand hier ein kaputtes Framework 13 Zoll. Und zwar hatte das auch das Problem, dass es quasi nur ein kleines Stück gebootet ist und dann ist irgendwie so ein Firmware-Update ist irgendwie schief gegangen und dann hat es quasi irgendwie den EEPROM zerlegt oder so. Und der löst es, indem er quasi das BIOS neu flasht. Also das geht wohl relativ gut auf dem. Das ist so ein 8-Pin-Chip, ja, und da kannst du ein neues BIOS drauf flashen, wenn du da so eine 8-Pin-Klemme drauf klemmst. Und ich habe das auch schon für andere Sachen gemacht, für ein altes ThinkPad, für so ein X200. Da kannst du mich auch das BIOS so umflashen oder in so ein 220er. Das funktioniert auch und schön, dass es für ihn auch funktioniert hat. Und er hat, wie gesagt, $20 Tools gebraucht, um das zu machen, aber das funktioniert jetzt für ihn wieder. Vom Support wurde ihm auch gesagt, ja, ist kaputt, suckt, mein Lieber. Und das ist natürlich auch nicht in Ordnung.
Jo, aber immerhin konnte er es reparieren, im Gegensatz zu so einem.
Vielleicht geht es ja bei dir auch. Vielleicht kannst du ja auch irgendwelche EEPROMs umflashen, dann ja, geht's wieder.
Wie gesagt, wenn man da das Know-how hätte, vielleicht, aber sobald du halt an dem Ding was machst, ist die Garantie weg. Und
das ja, ist halt, und das ist blöd, weil das ist ein halbes Jahr alt. Das heißt, es hat noch Garantie, oder?
Ja.
Ja, shit. Und jetzt was habt ihr jetzt gemacht, eingeschickt oder was?
Ja, und dann ist alles weg.
Ja, fuck. Also. Sagt! Naja. Ich glaube, das Framework hat er auch von einem Kumpel oder so irgendwo herbekommen. Hatte. Nee, es war seins, glaube ich sogar. Naja, egal. Also der beschreibt quasi, wie das funktioniert hat. Wenn ihr ein ähnliches Problem habt oder irgendwie was komplett unterschiedliches, vielleicht könnt ihr die Transferleistung aufbringen, ähnliche Lösungen dann anzuwenden. Ja, das war's von meinem Lesefuß.
Gut, dann kommen wir zu den Picks, wobei das eine ist auch nicht von uns.
Ist nicht von uns, World Monitor. Was war das?
Ich habe es nicht ganz verstanden, ein World Monitor.
Was ist ein World Monitor?
Real-Time Global Intelligence Dashboard, AI-Powered News Aggregation, Geopolitical Monitoring and Infrastructure Tracking as a Unified Situational Aware Interface.
Es hat einfach alle von diesen kleinen Ribbons. Holy crap, Mann. Jetzt kommen wir runter auf die
Kannst Spiegel. Alles der.
Es hat alle Ribbons.
Ja.
Es ist hat 65.000.
Ist ein bisschen spooky.
Ich weiß nicht genau. So, ist es was
Nukleare Gutes? Standort. Ich weiß nicht, ob ich das alles. Konfliktzone.
Ich weiß nicht, ob ich das Hotspots wissen will.
Was?
Intel Hotspots. Wo und welche? Schiffsverkehr. Ist auch welche von Nvidia? Nvidia Hotspots, oder?
Das Aktivieren von mehr als 13 Ebenen kann also Rendering-Leistung und Bildrate beeinträchtigen. Oh. Gut, vielleicht soll ich es lieber ausmachen.
Ja. Aber das.
Also genau.
Was hilft es?
Der kann irgendwie alle Informationen irgendwie auf einer Karte darstellen.
Okay.
Sieht geil aus. Krass könnt ihr euch aus. Mal angucken.
Ich glaube, das macht man für so Filme oder so, wenn du so einen Film hast und dann wird so geopolitische Probleme und dann aktivierst du diesen World-Monitor und dann bam.
Bam, genau.
Hat viele Likes und viele Sterne, muss gut sein. Jo. 12.000 Forks. Naja, ist doch geil oder so.
Jo. Was hast du noch?
Ich habe das, ein Theremin. Also, Theremin kennst du mit diesen Händen.
Ja, ja.
Und das funktioniert so, wenn du das auf dem Handy machst, ich glaube, auf dem Handy funktioniert das, dann kannst du das quasi mit der Kamera benutzen. Dann kannst du deine Hände so davor machen und so. Und das finde ich cool, weil dann ist es wie so ein echtes Theremin, nur dass du halt nicht dieses ganze Theremin-Elektrokram siehst, brauchst, sondern einfach nur eine Webcam. Oder ein Gyro. Das sind die zwei Möglichkeiten, hast du. Es hört sich auf jeden Fall schick an bei dir. Genau, wenn ihr Theremin spielen wollt, aber nicht irgendwie die 12.000 Euro für einen Theremin ausgeben wollt, dann könnt ihr das hier machen mit dieser Webseite.
Ja, ist auch schön, dass er dir auch genau anzeigt, was für eine Note es ist und so. Das finde ich schon gut. Bei einem Theremin weißt du ja, also ja, da weißt du nicht, also ich würde da nicht wissen, was ich spiele.
Ich würde es auch nicht wissen.
Also ich meine, Da wüsste ich zwar, was ich tue, aber dass ich dann wirklich bei irgendwie, keine Ahnung, 600 oder 440 Hertz hier dann wirklich wäre, das sehe ich nicht so. Aber coole Geschichte, könnt ihr mal ausprobieren.
Ausprobieren, einfach nur draufdrücken. Das geht
und
schnell.
Wir, ja, sind damit schon am Ende dieser kleinen, feinen Sendung. Ich hoffe, euch war nicht zu langweilig, weil wir nur zu zweit waren, aber ich habe es ja doch dann wieder auf 1,5 Stunden gebracht.
Und Hälfte über Züge geredet.
Ja, so das Thema halt. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wenn ihr es besser wisst als wir oder wo ihr im Sommerurlaub wart, ob ihr die Sonnenfinsternis gesehen habt, ob ihr eine totale gesehen habt und wo ihr nächstes Jahr sein werdet um diese Zeit. Könnt ihr uns gerne in die Kommentare schreiben und dann haben wir das in der nächsten Blast from the Past dann wahrscheinlich drin.
Hm.
Und ja, hoffen wir mal. Vielleicht sehen wir uns ja gleich nächste Woche wieder. Dann
schauen wir mal, wie das läuft. Ja. Irgendeiner im Internet hat geschrieben, zu diesem Sonnenfinsternis-Teil, das muss eigentlich für die Aliens auch voll das Spektakel sein, weil das total unwahrscheinlich ist, dass quasi der Mond genau die richtige Größe hat, dass es sich so perfekt vor die Sonne schieben kann. Ja. Und dann halt nur so eine Corona drumherum. Das ist super crazy einfach.
Ja. Ach, sieht echt geil aus.
Das haben bestimmt die Aliens gemacht, dass sie hier zu uns zu Besuch kommen können, damit sie sich das angucken können.
Ja. Also kann ich empfehlen. Ist beeindruckend.
Ja. Sieht gut aus. Nächstes Jahr wieder.
Genau. It was so nice, they did it twice. Also, ich wünsche euch, wie immer, eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß am Gerät. Sagt ja sonst
keiner. Ich mach seine zweite Stimme.
Ja. Jetzt weiß ich, warum du klatschen wolltest. Ja, vielleicht muss ich das hinterher auch noch einführen, weil das ist auch immer so ein Synchronisationspunkt für mich.
Der zweite Synchronisationspunkt,
ja, natürlich
ist, wenn
es
jemand sagt, am Gerät oder
ja,
was?
Ja, natürlich ist es der, da weiß
aber
ich dann,
ja,
wenn ich vorne alles in eine Spur, also die Spuren alle übereinander lege und hinten passt dieses am Gerät an der richtigen Stelle, dann weiß ich, dass ich alles
richtig.
Na gut,
dann müssen
wir
das mit in unsere Liste mit aufnehmen.
Genau.
Was, wenn das so wichtig ist, habe ich ja nicht gewusst.
Hast du nicht gewusst.
Dann wäre Punkt 10 die komplette Sendung und Punkt 11 am Gerät.
Gut.
Ja, schön. Dann versuch dein Bestes, würde ich sagen, dass diese Synchronisation hinten auch passt bei uns beiden. Ich glaube, es klappt oder zu zweit.
Auf jeden Fall. Gut. Dann
bis
zum nächsten Mal.
Tschö, tschö. Ciao, ciao.